mir vorgestellt, um das Thema in zwei Kapiteln nachzuhandeln. Ich will in einem ersten Teil erläutern, wie das Prinzip moralischen Denkens funktioniert. Und in einem zweiten möchte ich so ein paar große moralische Werte, die zu den Top Ten des Abendlandes gehören, mal auf den Prüfstand stellen. Da werden wir vielleicht etwas erfahren über den Fleiß oder die Ehrlichkeit oder den Altruismus und anderes mehr. Zunächst also zum Begriff der Moral. Euch geht es wahrscheinlich gerade so wie mir, man ist vertraut gemacht worden als junger Mensch damit, dass die Moral die vornehmste Eigenschaft des Menschen ist, dass ihn diese vornehme Eigenschaft auch auszeichnet vor anderen Wesen, dem Tierreich zum Beispiel. Die Moral adelt den Menschen, deswegen wird er manchmal auch Krone der Schöpfung genannt. Und von dieser selben moralischen Eigenschaft erfährt man gleichzeitig, so recht vorhanden ist sie eigentlich nie. Die Menschen, die in diese Welt schauen, der auch ich beiwohne, die entdecken allenthalben gierige Manager, korrupte Politiker, egoistische Singles, die keine Kinder machen und der Gemeinschaft was schuldig bleiben, faule Arbeitslose, Kinder, die frech sind, die grüßen, eine endlose Litanei, sodass die Welt eigentlich voller Lumpen ist. Wie passt das zusammen? Dass die vornehmste Eigenschaft des Menschen, die Moral, eigentlich doch nie wirklich vorhanden ist. Das ist dieser Widersinn konsequent, wenn man mal zurückdenkt, wie man seine erste Bekanntschaft mit der Moral gemacht hat. Wir sind alle, früher oder später, mit dem moralischen Zeigefinger konfrontiert worden. Im Elternhaus vielleicht, bei Verwandten, in der Schule. Der moralische Zeigefinger, der berühmte, der den Kleinen vor die Nase gehalten wird und der sagt, du sollst bescheiden sein. Du sollst rücksichtsvoll sein. Du sollst nicht egoistisch sein. Mit anderen Worten, diese Moral gibt sich ausweislich dieses berühmten Zeigefingers als ein Sollen bekannt, als eine Forderung. Das ist gar keine Eigenschaft, die der Mensch an sich trägt, die er in sich birgt, wie seine Haare oder seine Hautfarbe. Es ist eine Forderung, ein Imperativ. Und fordern muss man ja nur etwas, das nicht gilt. Sonst müsste man es nicht fordern. Diese moralische Forderung, sei rücksichtsvoll, will neben die wirklichen Interessen, die die Menschen Tag ein, Tag aus verfolgen, ein zusätzliches etablieren. Man soll zu dem Interesse, das man am Arbeitsplatz oder in der Familie hat, verfolgt, zusätzlich dazu Rücksicht üben, Gutes tun. Und auch wenn ich bis hierher noch kein Wort verloren habe über die Art der gesellschaftlichen Interessen, die in dieser Welt gelten und die die Menschen verfolgen, diese Forderung der Moral ist ein vernichtendes Urteil über die Welt, in der wir leben. Denn wenn ich das Gute fordern muss, eine zusätzliche Leistung einfordere, Rücksicht nehmen, dann wohnt das Gute den Interessen selbst nicht inne. Sonst bräuchte ich nicht die zusätzliche Forderung zur Rücksichtnahme. Wer die Mitbürger mit einer solchen moralischen Forderung konfrontiert, sei rücksichtsvoll und bescheiden, der will also die Gegensätze, in denen diese Menschen offenbar stehen, wenn sie ihre Interessen realisieren, nicht tilgen, sondern er will sie beschränken. Beschränken durch eine zusätzliche Leistung, eine Einstellung, die sich die Menschen zu ihren Interessen zulegen. Der Moralist oder die moralische Predigt will, dass durch die moralische Gesinnung der Menschen gute Taten statt böser Werke herauskommen. Und schaut mal, wie einem diese Gedankenfigur täglich bekannt gemacht wird, wenn man die Zeitung aufschlägt. Speziell in diesen Tagen. Moralisch gesonnene Autoren und Zeitungsleser kritisieren täglich die Profitgier. Nie den Profit. Die kritisieren die Wuchermiete. Eine Kritik an der Miete wird man von diesen Leuten nie hören. Die sind also der Auffassung, dass der Profit an sich etwas Gutes, Verträgliches ist für alle Menschen, dass aber eine überzogene Stellung zu ihm, eine graduelle Steigerung, die ein gewisses Maß überschreitet, das Böse in die Welt bringt. Nicht der Profit, die Profitgier ist schlecht. Das ist eine falsche Überlegung. Wendet sie mal an auf die Fabrikarbeit, die bei uns in der Marktwirtschaft das Übliche ist. Ja, die Unternehmen wollen Gewinn erwirtschaften, das ist das Ziel. Die wollen ihre Geldvorschüsse vermehren. Und für diesen Überschuss, den man auch Profit nennt, ist jeder Eurolohn, den sie zahlen, eine ärgerliche Kost, weil er diesen Profit beschneidet. Jeder Euro weniger Lohn ist ein Mehr an Profit. Der Gegensatz zwischen denen, die man bei uns Arbeitnehmer nennt, und denen, die als Unternehmer für den Profit tätig sind, liegt in diesen Interessen von Profit und Lohn. Der Lohn ist eine knapp zu haltende Kost, nötig für den Profit, aber eben auch beschränkend. Deswegen dauernd unter Druck, um ihn kleiner zu machen. Dieser Gegensatz von Lohn und Profit ist einer, der im Prinzip dieser beiden Interessen liegt und nicht erst dann auftritt, wenn ein bestimmter Grad erreicht ist, ein Prozentsatz etwa des Profits, sodass man sagen könnte, naja, bei 3% ist die Sache noch in Ordnung, aber ab 7,9 wird es brenzlig. In diesem Maß kann der Gegensatz gar nicht liegen, sondern er liegt im Prinzip dieser beiden Größen. Und wenn moralische Menschen so über die Welt nachdenken, in der sie leben, dann begehen sie eine theoretische Verkehrung. Sie denken verkehrt nach über die Erfahrungen, die sie machen. Denn was sie an Schädlichem erfahren, die Leute, die entlassen werden oder deren Lohn gekürzt werden, das ist eine Frucht der Ordnung, in der sie leben, der Kraft, Gewalt, gültig gemachten ökonomischen Interessen in dieser Welt. Diese schädlichen Erfahrungen, die sie machen, die legt der moralische Mensch nicht dieser Ordnung, sondern sich zur Last. Er legt es dem schlechten Benehmen der Inhaber der Interessen zur Last, was er an Schädigung erlebt, und nicht den Interessen. Er ist der Auffassung, würden sich alle Menschen moralisch benehmen, sich gut aufführen, rücksichtsvoll sein, ja, dann käme jedes Individuum zu seinem Erfolg und es würde in der Gesellschaft Eintracht herrschen, statt Streit. Dieses moralische Prinzip, über die Welt nachzudenken, in der man lebt, ist keine Schrulle, die manchen Leuten eingefallen ist, anderen wieder nicht, sondern es ist ein flächendeckend durchgesetztes Denkmuster. Und das ist auch nicht zufällig so, weil das moralische Denken seinen Ursprung und sein Vorbild hat im Recht des Staates. Was ein moralischer Mensch macht, der unentwegt die Taten seiner Mitmenschen prüfend beurteilt, ist ein Vergleichsverfahren. Der fragt, ist es, was mein Nachbar macht, oder meine Frau, oder der Chef, anständig oder nicht? Ist es rücksichtsvoll oder nicht? Der fragt nicht, was seine Nächsten tun, sondern er fragt, ob das, was sie tun, in Übereinstimmung ist mit einem Maßstab, den er daneben stellt. Das Anständige, das Gute, das Rücksichtsvolle. Es ist ein Verfahren des Vergleichens. Dieses Vergleichsverfahren ist in der Gesellschaft längst zu Hause, bevor Moralisten mit dieser Art des Nachdenkens loslegen. Es ist in dieser Welt, in der wir leben, zu Hause wegen des vom Staat gültig gemachten Rechts. Die universelle Frage, die an jedermann gerichtet wird, der hier lebt, heißt immerfort, darf der das? Darf dieser Vermieter seinen Mieter rauswerfen? Darf dieser Unternehmer den Lohn kürzen? Darf dieser Familienvater sein Kind schlagen? Nie wird geprüft, was ein Mensch tut, wer diese Frage erlebt, darf der das? Sondern es wird ein Vergleich durchgeführt zwischen dem, was einer tut, seiner Handlung, und einem Maßstab des Rechts, der dem vorausgesetzt ist. Insofern treffen sich in dieser Art des Argumentierens Moralisten und Juristen. Beide führen einen Vergleich allen Handelns durch, gemessen an einem äußerlichen Maßstab. Der Unterschied ist der, dass die Maßstäbe, die der Jurist anwendet, unabhängig vom Meinungsstreit moralisch gesonnener Zeitgenossen, Kraftgewalt gilt. Das hat der Staat so gemacht. Der setzt hinter seine Gesetze eine Gewalt, die für die Gültigkeit sorgt. Und wenn in diesem Vergleich, darf der das, das Urteil negativ ist, das darf er nicht, dann folgt die Strafe auf dem Fuße. Das macht der Staat. Das ist die Art, wie das Recht in der Gesellschaft durchgesetzt wird. Und es macht einen Staat nicht interesselos. Um es, sagen wir mal, am Kernbestand des Rechts anzudeuten. Ein Staat richtet als einen Maßstab auf die Anerkennung der Person, wird in unseren Tagen, 60 Jahre Bundesrepublik, sehr gefeiert. Ein anderer wichtiger, das Eigentum ist zu respektieren und wird geschützt. Die Anerkennung der Person, ja, sowas ist ein rechtlicher Maßstab, der in dieser Welt gilt. Bei uns ist niemand Leibeigener, gehört niemand anderem. Jeder ist als Person, als Wille anerkannt, darf also sein eigenes Glück schmieden, muss sich in dieser Welt des Erwerbs, in der wir leben, seinen Unterhalt besorgen. Das darf er, dazu ist er ermächtigt. Er ist nicht das Werkzeug von irgendwem. Er darf seinen Erfolg machen, er muss ihn aber auch machen. Eine vernünftige Gesellschaft, in der die Arbeit geteilt und die Früchte der Arbeit verteilt werden, gibt es bei uns nicht. Der Staat ist für die Versorgung der Menschen genauso wenig zuständig wie die Wirtschaft. Man muss zusehen in dieser Welt der freien Personen, dass man jemanden findet, den man bereichern kann, einen Fabrikbesitzer. Und da merkt man, dass das zweite Mosaiksteinchen, Schutz des Eigentums, offenbar doch von anderer Art ist, als es manchmal ausgemalt wird, dass nämlich jedermann die Verfügung über seine bescheidenen Habseligkeiten gesichert wäre. Das ist zwar auch durch das Eigentum geschützt, das Kofferradio und die Brottrommel. Das Wesentliche aber, das man in dieser Gesellschaft findet, ist, dass der Schutz des Eigentums eine Sache betrifft, von der sehr viele, die auf das angewiesen sind, nicht verfügen, also abhängig werden. Wenn Produktionsmittel, also Mittel, um die Mittel der Lebensführung herzustellen, privates Eigentum sind, sodass derjenige, der Eigentümer ist, andere von der Verfügung ausschließen kann, die es aber brauchen, dann kommt ein Erpressungsverhältnis in Gang. Dann müssen die, die kein Eigentum haben, für die Vermehrung der Eigentümer und ihres Vermögens antreten. Mit diesen beiden elementaren Grundbausteinen des Rechts setzt der Staat einen Klassengegensatz in Gang und macht ihn produktiv, sodass ein Wirtschaftswachstum herauskommt durch die Arbeit derer, die kein Eigentum haben und deswegen für die Vermehrung des Eigentums antreten müssen, die über ein solches verfügen. Der Staat setzt diesen Zusammenhang in Kraft mit seinem Recht, nicht uneigennützig, weil er nämlich von den Früchten dieses Wachstums des Seinigen nimmt und mit Steuern seine Macht finanziert. So funktioniert das, und jeder Mensch, der in diese Welt reingeboren wird, der stellt fest, erst einmal stellt nur fest, ohne jede weitere theoretische Überlegung, dass alles das, was er auf seinem Lebensweg jetzt veranstaltet und macht, durch Rechte geregelt ist. Man kommt als junger Mensch gerade aus der Familie raus und sieht, es gibt eine Schulpflicht, man muss in die Schule, man hat aber auch das Recht, da hineinzugehen, und denkt sich, ja, das ist eine Möglichkeit, wie man etwas lernt, und von der Menge, die man lernt, hängt hinterher ab, was man in der bürgerlichen Welt an Lebenschancen ergattert, welchen Beruf kann man ergreifen, das hängt wesentlich am Zertifikat. Die Menschen also, die diesem rechtlich geregelten Leben, von der Ausbildung über die Familie bis zum Miet- und Arbeitsrecht unterliegen, die machen sich auf diese Voraussetzung, auf die sie treffen, den Reim, dass, weil das nun mal die Bedingung ihres Erwerbslebens ist, es um dessen Willen auch für sie brauchbar ist, für sie eine positive Leistung bringt. Jeder, der hier sitzt, ohne jede weitere Überlegung, ich schließe mich ein, hat so gedacht, bevor er in die Schule gegangen ist oder sein Abitur angestrebt hat. Das muss ich zwar, aber es ist für mich auch nützlich. Je mehr ich von diesem Wissen erwerbe, umso besser stehe ich hinterher in der Konkurrenz um die Berufe da. Man nimmt also das Recht, weil es Bedingung der Lebensführung ist, als Mittel, obwohl, das wäre jetzt meine Gegenbehauptung, das Recht diese positive Leistung gar nicht bringt. Eine positive Leistung in dem Sinn, dass den Menschen ein Erfolg beschieden ist, ist dem Recht überhaupt nicht einbeschrieben. Was nutzt denn, ein Beispiel, das Recht auf freie Berufswahl, wenn keine Stellen da sind? Was nutzt denn das Mietrecht, wenn ich eine Wohnung brauche? Kein Mensch bekommt eine bezahlbare, ordentliche Wohnung wegen des Mietrechts. Wenn er eine hat, dann ist einiges geregelt in diesem Mietrecht. Nämlich gewisse Beschränkungen für beide Parteien. Der Vermieter darf nicht alles mit seinem Mieter machen. Wenn die Heizung ausfällt oder ein Rohrbruch passiert, muss er reparieren. Umgekehrt, der Mieter darf auch nicht alles. Er muss pünktlich seine Miete zahlen. Eine positive Leistung geht von diesem Recht gar nicht aus, aber eine negative, die darin liegt, andere zu beschränken. Und diese Leistung haben die Menschen auch im Auge, wenn sie sagen, Willkür herrscht hier nicht. Hier darf nicht jeder alles machen. Das stimmt. Bloß diese Beschränkung, an die er denkt und aus der er seinen Nutzen saugen will, die Beschränkung gegen Dritte, vor denen er sich fürchtet, ist immer auch eine Beschränkung, der er selber unterliegt. Auch er unterliegt solchen Beschränkungen. Und weil das so ist, geht seine Spekulation, mit der er sich dem Recht unterworfen hat, nie wirklich auf. Ein Mensch bis hierher, so wie ich ihn versucht habe zu charakterisieren, hat das äußerliche Recht, das der Staat gemacht hat, ohne ihn zu fragen, zu seiner Sache gemacht. Das ist ein Umstand, den wir manchmal in unseren Schriften die Versubjektivierung des Rechts nennen. Aber da kommt es nicht auf das lateinische Wort an, sondern auf den Übergang, den ich skizziert habe. Ein Mensch unterliegt dem äußerlich gesetzten Recht. Er wurde nicht gefragt, aber er muss ihm gehorchen. Und er stellt sich auf den Standpunkt, weil mein Leben so rechtlich geregelt ist und ich mich in diesem Leben behaupten will, ist das Recht für mich etwas Gutes. Damit mache ich das Recht, so wie es in den Paragraphen aufgeschrieben steht, zu etwas Bejahten, von mir innerlich Akzeptierten. Und nur weil Menschen dies machen, das Recht zu ihrer Sache, muss man nicht hinter jeden Arbeiter einen Polizisten stellen, damit er nicht klaut oder morgens in der Fabrik pünktlich um 8 antritt. Die Menschen haben das Recht, als für sich nützliches Mittel gedacht und zu ihrer Sache gemacht. Und das könnt ihr am Samstag am Küchentisch beobachten, dass das wirklich vorliegt. Da schlagen nämlich die Leute gern die hinteren Seiten zuerst auf, wo über Mord und Totschlag und Vergewaltigung berichtet wird, obwohl sie weder totgeschlagen noch gemordet noch vergewaltigt wurden. Die interessiert aber diese Räuberpistole, weil sie nämlich daran interessiert sind, wie es um den Gesundheitszustand des von ihnen bejahten Rechtes steht. Durften andere sich daran vergehen, ohne dass sie erwischt werden, oder macht man sie dingfest? So. So ist das Recht von den Leuten zu ihrer Sache gemacht, in der Spekulation darauf, dass es ihnen einen Vorteil bringt. Diesen Vorteil bleibt das Recht schuldig. Und das führt die Leute dazu, einen Übergang zweiter Art oder eine Versubjektivierung zweiter Art hinzulegen. Weil der erwartete Nutzen aus dem Recht für die allermeisten Menschen nicht eintritt, gehen sie dazu über, nicht ihre falsche Erwartung zu kritisieren, sondern das Recht zu kritisieren. Und zwar als Abweichung von sich. Dafür ein Beispiel aus dem Alltag, das täglich in den Zeitungen kolportiert wird. Wenn irgendwo, und das passiert in diesen Tagen häufig, Menschen entlassen werden, dann hört man die Klage, das ist ungerecht. Und das Merkwürdige an der Klage ist, die, die sie erheben, sind nicht der Auffassung, dass ein wirklicher Paragraph aus dem Arbeitsrecht oder aus dem bürgerlichen Gesetzbuch gebrochen wurde, wenn sie sagen, das ist ungerecht. Obwohl es das so klingt. Wären sie übrigens der Auffassung, da sei ein wirklicher Paragraph verletzt, dann würden sie sich einen Anwalt nehmen und nicht auf einer dieser trostlosen Demos rumlatschen. Dennoch sagen sie, die Entlassung ist ungerecht. Wie kommen sie dazu? Weil sie offenbar den Gedanken im Kopf haben, dass das Recht, wie sie sich es vorstellen, von einer Art sein müsste, dass ihr Erfolg eingeschlossen ist. Dass es also so etwas Böses wie die Entlassung, ginge es mit rechten Dingen zu, nicht geben dürfte. Die halten also ihre Vorstellung vom Recht, die sie sich machen, müsste mein Interesse auch bedienen, für das Eigentliche des Rechts und kritisieren deswegen das Recht, das es in der Welt gibt, unter dem sie die schlechte Erfahrung machen, als Abweichung von diesem eigentlichen, für mich nützlichen Recht. Und so entsteht diese Gedankenfigur, dass das Recht gegen sich selbst verstößt und darüber Unrecht wird. In Wirklichkeit verstößt hier nicht das Recht gegen das Recht, sondern das Recht kollidiert mit meiner Vorstellung vom Recht, was es eigentlich sein müsste, nämlich ein Ding, das mein Interesse mitbefriedigt. Gerechtigkeit ist die Moralität des Rechts. Gerechtigkeit ist die Vorstellung eines Rechts, das den Nutzen ein- und nicht ausschließt. Das ist gewissermaßen der Fortgang, wie man das Recht zu etwas Subjektivem macht. Im ersten Akt hat man das Recht, so wie es liegt und steht und in den Büchern steht, bejaht. Man ist überzeugt davon, macht es zu seiner Sache, auch innerlich. Und in diesem jetzt von mir skizzierten Übergang, der auf Gerechtigkeit pocht, hat man den bejahten Maßstab selbst zum Objekt seiner Fantasie gemacht und ihn umgestaltet. Man redet nicht mehr von dem Recht, wie es das als Strafrecht oder Arbeitsrecht gibt, sondern von seiner fantasievollen Produktion, Gerechtigkeit. Und wenn man schon mal dabei ist, den Maßstab aus seiner Fantasie zu schöpfen, von dem man meint und möchte, dass unter seiner Einhaltung die Wohlfahrt aller gelingen könnte, dann kommen auch noch andere Maßstäbe zur Geltung als bloß die Gerechtigkeit. Manche Moralisten sind der Auffassung, Gemeinsinn wäre das Passende als allgemeiner Maßstab, wo kein Individuum an seinen Egoismus denkt. Oder Ehrlichkeit wäre vielleicht ein allgemeiner Maßstab, damit nicht durch Lug und Trug das Ungemach in die Welt kommt. Oder Ordnung. Und eigentlich ist diese Skala nach oben hin offen. So verfahren Moralisten in ihrem Denken. Und die Moral ist objektiv, eigentlich nur in dem Sinne, objektiv ist die Sehnsucht nach Harmonie und Erfolg, die aus der Moral spricht, aber das Eintreten von Erfolg und Harmonie im Gemeinwesen, das ist eine pure Fiktion. Aber nicht aus dem Grund, den der Moralist sich einbildet. Der Moralist meint, naja, die Sehnsucht nach Harmonie und Erfolg ist in mir lebendig, eintreten tut es bloß deswegen nie, weil sich die meisten Menschen dann doch nicht an die guten moralischen Prinzipien halten. Die Welt ist eben voller Lumpen. Das stimmt nicht. Eintreten tut die Harmonie und Erfolg deswegen nie, weil die Interessengegensätze, in denen sich Arbeitnehmer und Unternehmer, Mieter und Vermieter bewegen, von einer Art sind, dass der Vorteil des einen den Nachteil des anderen nach sich zieht. Sie sind gegensätzlicher Natur. Vielleicht noch ein Fingerzeig, warum es so irrig ist, den Schluss der moralisch gesonnenen Menschen zu akzeptieren, dass das Ungemach in dieser Welt daher käme, dass sich immer zu wenig Menschen an die guten moralischen Maximen halten täten. Man kann es ja mal zum Prüfstein machen, ob man das überhaupt bei allem Willen zur Güte könnte, sich an ein moralisches Prinzip zu halten, wenn man handelt. Nehmen wir mal so einen großen Hauer aus der Moral, das Gute oder die Menschlichkeit. Zunächst einmal muss man akzeptieren, feststellen, dass die moralisch gesonnene Menschheit mit sich selbst über Kreuz liegt. Was ist eine Entlassung? Da sagt eine Fraktion in dieser Welt, sagen wir mal, wenn sie gewerkschaftlich orientiert ist oder christlich inspiriert ist, Entlassungen sind inhuman, weil damit Arbeitsplatz und Einkommen von Menschen gestrichen wird. Es gibt aber eine andere Fraktion, die mit gleichem Recht antwortet, Entlassungen sind zwar hart, aber human, denn damit werden die restlichen Arbeitsplätze gerettet. Denkt mal zurück. Manche können das, manche sind nicht von dem Jahrgang. An die Friedensbewegung und ihre Stellungnahmen zur Rüstung. Viele Menschen waren der Auffassung, sind es bis heute, Rüstung ist böse. Das ist nämlich das militärische Gerät, ein Instrument zur Tötung anderer Menschen. Rüstung ist böse. Es gibt ebenso viele Menschen, manchmal sogar mit Ämtern aufstaffiert, wie der damalige Kanzler Schmidt, die waren der Auffassung, Rüstung ist gut, weil mit diesem Gerät das eigene Volk vor den bösen Feinden geschützt wird. Wie kommt das, dass man über ein und dieselbe Sache, nehmen wir mal die Rüstung, sagen kann, das ist böse und das ist gut? Das kommt daher, dass das Gute und das Böse überhaupt keinen bestimmten Zweck festhält, sondern eine befürwortende Stellung zu einem Zweck ist. Wenn jemand sagt, die Rüstung ist gut oder die Rüstung ist böse, dann hat er nichts anderes als seine Stellung zu dieser Sache bekannt gegeben, die zunächst bloß ein Attribut ist. Ich finde die Sache gut. Und der Moralist substantiviert das Attribut und sagt, er wüsste jetzt, was das Gute ist. Es ist aber nichts anderes als eine befürwortende Stellung zu einer Sache mit dem Substantiv so dargeboten, wie wenn es selber ein Zweck wäre. Es ist aber keiner und legt auch keinem fest. Und deswegen können Moralisten je nach Geschmack, ob sie die Sache gut oder schlecht finden, über ein und dieselbe Sache quasi so tun, wie wenn sie ein objektives Urteil abgeben würden, wenn sie sagen, das ist das Gute, das ist das Böse. Man kann auch hier die Probe aufs Exempel machen. Wenn ich hier eine Zäsur mache und sage, ich verabschiede mich für 10 Minuten, ich tue jetzt das Gute. Keiner im Saal wüsste, was der Kerl jetzt vorhat. Das gibt einfach keinen Zweck bekannt. Insofern täuschen sich Moralisten ganz grundsätzlich, wenn sie meinen, schön wäre es, wenn die Menschen die moralischen Prinzipien befolgen würden. Leider tun sie es viel zu selten. Nein, dieses moralische Prinzip, das steht bei mir pars pro toto als Beispiel für das Ganze, das kann man nicht befolgen, weil es keine Handlungsanweisung in sich enthält und auf keinen bestimmten Zweck festlegt. Dass die Gegensätze trotzdem in der Welt in Kraft sind, das kommt eben gegen die Verlautbarung moralisch gesonnener Menschen daher, dass die ganz normalen in der kapitalistischen Ökonomie beheimateten Interessen fortgeführt werden. Dass sich die Menschen deswegen in die Quere kommen, weil sie über den Gegensatz von Lohn und Profit und Miete und ähnliche Dinge streiten. Nicht daher, dass sie sich zu wenig an moralischen Prinzipien orientieren würden. An denen kann man sich beim besten Willen zum Fehler nicht orientieren, weil sie keine Orientierung in sich enthalten. Das ist also gewissermaßen nicht die Praxis der Moral. Dass nach ihr gehandelt würde, leider viel zu selten. Eine praktische Bedeutung hat die Moral in dieser Welt, in der wir leben, gleichwohl. Und zwar, das ist vielleicht der Treppenwitz der Affäre, beim Austragen der gegensätzlichen Interessen gegeneinander bekommt die Moral eine wichtige Funktion. Sie dient nämlich zur Legitimierung des eigenen Interesses, das man gegen andere in Stellung bringt. Die öffentliche Heuchelei, das ist das geistige Leben der Nation. Beispiele, aus denen man das erschließen kann. Es tritt ums Verrecken kein Unternehmer auf und sagt, er wirft jetzt 1.000 oder 11.000 Leute bei Opel raus, weil sich das für seinen Gewinn rechnet, punktum. Jeder tritt auf mit dem Argument, die Leute werden entlassen, um Arbeitsplätze zu retten. Warum ist es wichtig, das Argument? Man gibt nicht einfach sein Interesse gegen das des anderen bekannt. Das wäre ja ehrlich, dann könnte die andere Seite sich überlegen, wie sie das beurteilt, wenn die Interessen so unverträglich sind. Sondern man schiebt ein höheres Interesse vor, Arbeitsplatz, von dem man denkt und sagt, das wird doch von allen anderen auch gebilligt. Und insofern sieht dieses höhere Interesse, Arbeitsplatz, billigen, in dessen Namen ich entlasse, dürfen Sie doch meiner Entlassung keine Hindernisse mehr in den Weg legen. Man tut so, als ob man einem höheren, von allen gebilligten Interesse dient, um das eigene, das den anderen schädigt, gegen ihn durchzusetzen, und zwar mit seinem Einverständnis. Denn man tut es ja nur im Namen eines höheren Prinzips, das auch der achtet. Da ist die öffentliche Heuchelei das Kampfinstrument, um Interessen gegeneinander als Berechtigte darzutun, sodass man die Zustimmung der Geschädigten einholt. So ist es mit der Moral, und die Beschädigungen der Menschen in dieser Welt, der Zwist zwischen verschiedenen Abteilungen der Menschen in dieser Gesellschaft, wird um dessen Willen, dass moralisch argumentiert wird, um keinen Deut besser oder weniger. Dennoch, das leistet was, dieses moralische Denken, weil es nämlich von dieser theoretischen Verkehrung lebt, von der ich meinen Ausgang genommen habe. Die Schädigungen, die in Wirklichkeit durch diese Art der Wirtschaftsordnung, durch diese so bestimmten Interessen zustande kommen, legt man nicht dieser Ordnung, sondern dem schlechten Benehmen der Insassen zur Last. Und diese Gleichung kann man gerade so gut umgekehrt lesen. Die schlechte Meinung von den Menschen, die immer zu wenig moralisch handeln, ist die gute Meinung von diesem Gemeinwesen, das schon für sich in Ordnung wäre, wenn sich seine Insassen gescheit benehmen täten. Da merkt man, dass in diesem moralischen Denken eine politische Produktivkraft liegt. Moralisten werden schnell zu Hetzern gegen ihresgleichen, gegen ihre Mitmenschen. Aber sie sind Befürworter dieser Ordnung, die die Menschen im Gegensatz stellt. Darin liegt viel Loyalität. Und weil das so ist, erklärt sich daraus auch, dass Politiker mit der Moral sehr viel anfangen können. Auch das wäre ja mal erklärungsbedürftig, warum sich so abgehalfterte Figuren, wenn sie Kanzler oder Bundespräsident oder Justizminister waren, hinterher im Zentralkomitee der Katholiken rumtreiben. Was haben die da verloren? Die schätzen die moralische Gesinnung ihrer Mitbürger und das bauen sie aus und beuten sie aus. Jetzt werde ich mal mit meinem kurzen Verriss über die Prinzipien der Moral fertig und würde einen Durchgang durch die großen Werte anbieten. Wenn es aber bis hierher Einwände gibt oder Nachträge oder Nachfragen, sind wir auf diesen Veranstaltungen für jeden Dialog wie immer offen. Wenn es also jetzt Diskussionsbedarf gibt, können wir den gerne einschieben. Der zweite Teil bleibt im Angebot, wie angekündigt.
Übrigens, was ich sagen wollte, wollen Sie damit verurteilen, dass moralische Werte einen Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen sollen?
Dass moralische Werte in dieser Gesellschaft einen Stellenwert einnehmen, das ist so. Aber das ist nicht etwas, was ich billige und gut heiße. Ich kritisiere das, und zwar bis hierher mit den genannten Argumenten.
Ja, das heißt also mit anderen Worten, sollte man eine Anarchie befürworten, dass jeder macht, was ihm dienlich ist und andere Leute eben nach Kräften ausnutzt, damit die Moral eben als ein angeführt wird, als etwas, was nicht wünschenswert ist, weil es den herrschenden Klassen oder irgendwelchen Klassen dient, die dadurch ihre Repression gegenüber den Arbeitern oder sonstigen Leuten ausüben? Ist das, was Sie damit sagen wollen?
Nein, das ist nicht das, was ich damit sagen will. Aber ich entnehme jetzt Ihrer Nachfrage, dass Sie von einer Unterstellung dabei ausgehen, die ich unzutreffend finde.
Inwiefern können Sie das mal präzisieren?
Ja. Sie haben gesagt, jemand, der so wie ich die Moral kritisiert, kann ja wohl nur der Anarchie das Wort geben, dass jeder macht, was er will und jeder seinen Egoismus gegen andere durchsetzt und dann beschädigt sich die ganze Gesellschaft und die Individuen gehen gegeneinander vor. Dem entnehme ich, dass Sie der Auffassung sind, dass die Moral so etwas ist wie ein Regelwerk, das das Böse von den Menschen fernhält, dafür sorgt, dass sie nicht in Gegensätze kommen, sondern dass sie gemeinverträglich miteinander arbeiten und leben. Dem ist nicht so.
Wenn Sie aber mal zurückgreifen auf etwas, was wir aus der Bibel her kennen, dann würde ich sagen, ist die Moral doch etwas, was wünschenswert ist, dass Menschen sich danach richten, selbst wenn es aus irgendwelchen Gründen von ihnen nicht befürwortet wird. Und dass biblische Grundsätze doch irgendwie eine Basis haben, auf der das menschliche Zusammenleben irgendwie begründet ist und auch mit sehr viel Erfolg teilweise praktiziert wird von Menschen, die sich nach Grundsätzen richten, die höhere Werte sind und nicht nach irgendwelchen Maximen, die eben egoistischer Natur sind.
Darin liegt jetzt eine Unterstellung. Egoismus ist ein Vorwurf ihrerseits und die Moral gilt als Zügelung dieses bösen Egoismus. In dem liegt der Grund, warum ich Ihnen da nicht folge, sondern widerspreche.
Ja, aber ein gesunder Egoismus.
Darf ich mal ausführen?
Entschuldigen Sie bitte, wenn ich da etwas da einflechten möchte. Ein gesunder Egoismus ist jedem Menschen unbenommen. Es sollte aber nicht zu Extremen führen.
Egoismus überhaupt als Vorwurf zu präsentieren. argumentieren. Ich sage Ihnen jetzt mal, was ich dagegen einwenden möchte. Ja. Lebt von der Behauptung, dass die Tatsache, dass ein Mensch ein Interesse verfolgt, für sich, für sein Ego, ihn im Gegensatz zu anderen Menschen bringt. Das ist ein unwahrer Satz.
Das muss nicht zwingend sein.
Erst einmal ist es zwingend gegenteilig. Dass ich ein Interesse verfolge, dass ich es tue, Ego, das sagt der Vorwurf. Egoismus ist das Streben nach dem Ego, ja? Egoismus, der nach dem Ego will. Dass ich ein Interesse verfolge, schließt überhaupt nicht ein, dass ich deswegen, weil ich es für mich verfolge, einen Gegensatz zu meinen Mitmenschen eingehe. Wenn ich ein Stück Vorgarten bepflanze und mein Nachbar tut dasselbe, dann bepflanzen zwei Menschen ein Stück Vorgarten. Darin liegt keine Entzweiung.
Das stimmt.
Wenn aber zwei Menschen, Mieter und Vermieter etwa im selben Haus, sich so begegnen, dass der eine diesen Vorgarten sein Eigentum nennen darf und der andere deswegen kein Recht hat, seine Zwiebeln einzupflanzen, dann entsteht ein Gegensatz zwischen zwei Taten, die an und für sich und von Hause aus zu einem Gegensatz gar nicht fähig sind. Dieser Inhalt, der ist im Kapitalismus das Gewohnte. Natürlich, wenn ein Unternehmer an sein Interesse denkt, dass hier im Kapitalismus den sehr bestimmten Inhalt hat, er will sein Geld vermehren, dann liegt darin beschlossen, dass er zu seinen Arbeitnehmern in einen Gegensatz tritt. Je mehr er ihnen nimmt, umso mehr hat er seinem Interesse gedient. Es liegt am Inhalt der Interessen und nicht daran, dass das Interesse von einem Ego verfolgt wird. Und wenn ich den Bogen noch schlagen darf, meine Kritik an dieser Empfehlung, moralische Regeln braucht der Mensch doch, damit er sich an etwas orientieren kann. Meine Kritik an dieser Empfehlung ist eben die. Diese Empfehlung geht davon aus, dass der Umstand, dass die Menschen Interessen verfolgen, von Haus aus das Böse ist, das beschränkt gehört, sodass es eine beschränkende Regel geben muss, die die Menschen akzeptieren. Eine moralische Regel, die sagt, sei nicht zu egoistisch, sei rücksichtsvoll. Und das ist eine Verschiebung, die den Schaden nicht mehr in dem bestimmten Inhalt des Interesses ansiedelt, sondern im Benehmen des Inhabers des Interesses. Und das ist ein Fehler.
Aber übrigens, was ich dazu sagen möchte, ist Folgendes. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmern, die ihre Interessen so wahrnehmen, dass sie ihre Mitarbeiter in keiner Weise schädigen, und viele Leute haben in einer ganz unwahrscheinlichen Weise ihr ganzes Lebenswerk in die Sache der Allgemeinheit gestellt, indem sie Beteiligung angeboten haben und die Möglichkeit gegeben haben, eine große Firma oder etwas zu entwickeln, und das gemeinnützig ist. Und das nicht in den Vordergrund stellt, dass sie ihre Gewinnmaximierung in den Mittelpunkt ihres Strebens stellen. Und diese Art Menschen sollte man nicht verteufeln, denn es gibt eine ganze Menge Zumwinkels und Leute, die ich also tatsächlich verurteile. Aber es gibt sehr viele Unternehmer, die ihr Leben lang vorbildlich für ihre Mitarbeiter gekämpft haben und sogar bis zu dem Punkt, dass sie in jeder Beziehung ihre Existenz aufs Spiel gesetzt haben und gekämpft haben dafür, dass sie anderen etwas Gutes erweisen.
Nehmen wir mal die Überlegung zur Kenntnis, die Sie jetzt vortragen, dann würde ich dazu Folgendes anmerken. Es muss doch eine verkehrte Welt sein, in der man lebt. Wenn man feststellen muss, wenn die vielen Menschen, die ihren Eigennutz verfolgen, nicht zurücktreten von diesem Eigennutz und etwas Gemeinnütziges tun, dann kommt auch nichts Gemeinnütziges zustande, sondern nur ein Gegeneinander. Ich lasse mal ganz die Überlegung fort, dass der harte Kern des wirklichen Gemeinnutzes in unserer Welt der Staat und sein Haushalt ist. gönnen wir uns einfach die Vorstellung, Gemeinnutzen soll wirklich die Addition des Wohls aller sein. Wenn ich dann, so wie Sie es vortragen, über diese Welt sagen muss, jeder, der sein Interesse verfolgt, in diesem Sinn eigennützig ist, ist ein Schädling am Allgemeinwohl, dann können sich diese vielen eigennützigen Interessen gar nicht zu einem allgemeinen Nutzen addieren. In einer vernünftigen Welt wäre das so. In einer vernünftigen Welt, in der man die Arbeit teilt zwischen den Gesellschaftsmitgliedern, damit sie das Ergebnis der Arbeit genießen können. In einer solchen Welt gibt es diesen Gegensatz gar nicht, dass der Nutzen des einen gegen die Gemeinschaft ausschlägt, wenn er nicht davon zurücktritt und etwas für die Allgemeinheit tut. Denn das allgemeine Ergebnis der Arbeit ist die Befriedigung des Nutzens aller Einzelindividuen. Da gibt es diesen Gegensatz doch nicht.
Diese Theorien hat der Marxismus und alle möglichen Leute schon verfolgt. Aber es ist effektiv so, dass die Welt, in der wir leben, ist die beste aller möglichen Welten, lässt Kandid, lässt Voltaire sein Kandid sagen. Und sehen Sie denn in der Realität, dass Ihre Theorien sich durchsetzen können? Und in welcher gesellschaftlichen Form würde das eventuell geschehen?
Sie haben schon gar nicht zugehört bei der Argumentation.
Ich habe vielleicht meine subjektive Meinung ins Spiel gebracht, ohne auf die Einzelheiten einzugehen, da ich mich nicht vorbereiten konnte. Aber ich bin der Meinung, dass es durchaus so ist, dass wenn man alle Unternehmer verteufelt, indem man sagt, die sind egoistisch, dann vergisst man, dass die mittelständischen Unternehmer teilweise ihre Existenz aufs Spiel setzen, um Werte zu schaffen und Arbeitsplätze zu schaffen. Und es ist nicht jeder so eine Art, wie ich jetzt schon mal gesagt habe, eine Art Zumwinkel, der die Gewinnmaximierung anstrebt und nur Profite sucht. Und es gibt sehr viele anständige Leute, die eben versuchen, das eine mit dem anderen zu verbinden.
Ja, das entspricht der öffentlichen Heuchelei, die man bei uns kennt. Ich möchte zwei Anmerkungen machen. Vielleicht fällt es Ihnen selber auf, dass das Eingangsargument, mit dem Sie auf mich geantwortet haben, mir eigentlich in der Sache schon sehr weit recht gibt. Sie haben mir nämlich geantwortet, der Kapitalismus ist immerhin von den vielen schlechten Alternativen auf der Welt die am wenigsten schlechte.
Das muss ich nicht unbedingt befürworten. Ich glaube, man sollte versuchen, irgendwelche Alternativen zu finden, die das eine so verändern, dass es auch positive Aspekte hat. Und der Kapitalismus ist nicht das Nonplusultra überhaupt, sondern es müssten Versuche gemacht werden, extreme Sachen wie das von Lenin und von Marx propagierte Diktatur des Proletariats zu verfechten, dass das schon sich als ad absurdum gezeigt hat und nicht durchführbar. Das haben wir ja gesehen im Ostblock und in den ganzen Jahren des Sozialismus und die in überall in der Welt versucht worden sind und nie zum Ziel geführt haben.
Ach, wir kürzen das nach meinem Vorschlag jetzt mal ab. Sie bieten mir einen merkwürdigen Tauschhandel an. Sie geben zu, dass der Kapitalismus nicht das Nonplusultra ist, und ich nehme dafür meine Kritik zurück. Das ist doch ein komisches Geschenk. Ich wollte doch eine Kritik an diesem Kapitalismus inhaltlich vortragen. Und dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie sich zu diesem Inhalt stellen und den nicht für ungeschehen erklären mit dem Argument, es ist nicht die beste aller Welten. Und wer das schon mal zugegeben hat, der hat sich und seinen Laden gegen Kritik immunisiert. Ich darf aber noch einen nachschieben. Ihr Argument von den Mittelständlern. Es entspricht wirklich, so wie Sie die Welt darstellen, dem, was ich an diesen Mittelständlern als die öffentliche Heuchelei kennengelernt habe, schon von Kindesbeinen an. Unternehmen des guten Mittelstandes, warum die Großen immer die Bösen sind, ist mir nicht klar, aber der Mittelstand, das sind die kleinen süßen Arbeitsplatzspender, die präsentieren sie, als sei der Beruf dieser Menschen, anderen Menschen Arbeit zu geben. Das nenne ich Heuchelei. In Wirklichkeit in dieser Welt, gönnen Sie mir noch zwei, drei Sätze, in Wirklichkeit in dieser Welt ist die Arbeit, die dieser Mensch da anbietet auf dem Arbeitsmarkt, nicht das Ziel, sondern das Mittel. Es ist ein Mittel, um andere Menschen dafür zu gewinnen, zu bekommen, bekommen, dass sein Gewinn vermehrt wird. Einmal im Leben muss man sich entscheiden, was ist der Zweck, was ist der Mittel. Ist der Zweck des Unternehmens dafür zu sorgen, dass andere Menschen ein Auskommen haben? Oder ist das sein Mittel, den Arbeitsplatz freizugeben, um sein Vermögen aus der Arbeit anderer zu mehren? Für die zweite Behauptung kann ich sehr viele Beweise liefern. Man merkt nämlich, sobald sich diese Gewinnvermehrung nicht einstellt, wird der Arbeitsplatz natürlich sofort gestrichen. Also merkt man doch, dass es da eine Hierarchie gibt in dieser Welt, dass die Gewinnvermehrung das Ziel ist, sodass, wenn sich das nicht einstellt, der Arbeitsplatz weggeworfen wird. Dass er also umgekehrt auch nur angeboten wird, dann und so lange, wie sich die Arbeit der Leute für den Gewinn lohnt.
Ja, es ist natürlich so, dass Sie da vielleicht auf den ersten Blick wohl recht haben mögen, aber letzten Endes ist es ja auch so, dass wir versuchen, aus unserem Leben ein Kunstwerk zu machen, jeder von uns, und Sie wollen auch leben. Und ich glaube auch, dass Sie Einkünfte erzielen aus Ihrer Tätigkeit, die Sie als Doktor oder Professor erzielen, und dass Sie dadurch eben auch Gelder vereinnahmen, die von wohl gutgläubigen Gewerkschaftsmitgliedern gespendet werden. Und Sie leben also praktisch auch von anderen. Wir leben, jeder von uns lebt in irgendeiner Weise von anderen Menschen. Und da ist ja im Grunde genommen nichts gegen einzuwenden. Und wenn es dem Ziel dient, dass viele Menschen eine Chance haben, aus ihrem Leben etwas zu machen und einen Wohlstand genießen, dann ist es so lange richtig, wo dieser Wohlstand vorhanden ist. Wenn es aber Krisenzeiten gibt wie zurzeit, dann wird alles, was in der Richtung Unternehmertum und Wirtschaft und Förderung von Wirtschaft und Industrie und Handel und alles, dann wird es verteufelt und von den Gewerkschaften madig gemacht.
Ihr Bild, das Sie zeichnen, im Vertrauen, ich bin die Ziele von keinem Berufsstand, schon gar nicht der Gewerkschaft. Das Bild, das Sie zeichnen, in dieser Gesellschaft lebt A von B und B von C und C von A. Einer lebt doch immer vom anderen.
Genau, so ist
es. Nein.
Das stimmt auch. Das stimmt auch.
Sie gestatten, dass ich widerspreche. Dieses Bild, das Sie zeichnen, kann man prüfen, stimmt erwiesenermaßen nicht. Schauen Sie, wenn Sie in diese Gesellschaft blicken, vor aller Krise, drehen wir mal den Film 2 Jahre zurück, vor der Krise, gab es in Deutschland 3 oder 4 Millionen Arbeitslose, einige Millionen, von denen mittlerweile die Politik sagt, die können von dem Lohn, den sie für eine Vollzeit oder eine Vollzeitarbeit verdienen, nicht leben und ihre Familien ernähren. Das ist das Ergebnis von 40 Jahren Wachstum in der BRD gewesen. Wenn das so ist, dann muss man ja wohl schließen, dass das Wachstum der deutschen Industrie zulasten derer gegangen ist, die dieses Wachstum erarbeitet haben. Denn die haben bei fortschreitendem Wachstum immer geringere Lohnsummen kassiert, sodass man überhaupt einen Mindestlohn fordern muss. Und sie haben ihrer Anzahl nach in einer immer geringeren Masse Lohn bezogen. Das ist auch kein Wunder, weil das Wachstum sich der modernsten Technologien bedient und versucht, und so macht man das auch, aus immer weniger Arbeitern immer mehr Reichtum herauszuschlagen. Das nennt man Stückkostensenkung oder Rationalisierung. Wenn das so ist, dann muss man sagen, ist, was diese beiden großen Klassen angeht, eine Einbahnstraße vorhanden, wo der Reichtum auf der einen Seite zustande kommt dadurch, dass die andere Seite, die ihn schafft, an der Werkbank, vom Ergebnis ihres Schaffens ausgeschlossen bleibt, dann lebt wirklich eine Abteilung durch die Armut der anderen Abteilung. Da gibt es kein Vice versa, kein Hin und Her von A nach B und B nach A.
Da muss ich Ihnen uneingeschränkt zustimmen, dass diese Trends, die sich über Jahrhunderte weg erhalten haben, sehr ungesund sind. Und da müsste man generell versuchen, Abhilfe zu schaffen. Aber wir haben als Industrienation und Handelsnation in Europa und auch in Amerika, wir haben jahrelang und jahrhundertelang die Afrikaner in Afrika ausgebeutet. Und das ist heutzutage noch so. Und der Mensch lebt davon, dass er andere Leute irgendwie, sollte davon leben, dass er andere Leute an dem Nutzen, den seine Arbeit einbringt, teilnehmen lässt. Und das ist aber leider nun mal nicht so, weil wir haben eine Kette im menschlichen Bereich, die besagt, wir wollen erwerben, Vermögen erwerben, wir wollen für unser Haus, wir wollen dafür sorgen, dass unsere Familie und ihre Kinder ordentlich aufgezogen werden und wir denken nicht daran, dass der kleine Mann dadurch eventuell Schaden davonträgt. Und es ist zum Beispiel in den ehemaligen DDR-Gebieten nicht machbar, dass eine Friseuse ein ordentliches Gehalt bekommt, weil die Leute nicht in der Lage sind, für Friseur Leistung oder sonst irgendwas oder irgendwelche Dienstleistungen den Betrag zu zahlen, der normalerweise den Leuten zustehen würde. Und der Staat kann ja auch nicht immer eingreifen, denn der Staat lebt ja also auch von den Einnahmen der Wirtschaft und den Steuergeldern. Und so, dass es eine Katze ist, die sich praktisch in den Schwanz beißt, mehr oder weniger.
Ich möchte jetzt nicht in die politische Ökonomie der ehemaligen DDR einsteigen, weil das Thema des heutigen Abends die Moral ist. Aber dieses
also verwerfen Sie die Moral.
Lassen Sie mich doch bitte mal auf Ihren letzten Beitrag erst erwidern, bevor Sie die erste Frage stellen.
Gerne.
Sonst kommt man ja nicht in das, was man einen Dialog nennt.
Ja, Entschuldigung.
Keine Ursache. Da die Moral das Thema ist, möchte ich aus Ihrer Ausführung an Ihrem ersten Argument zeigen, wie verkehrt, wie schädlich die moralische Art des Nachdenkens über die Welt ist. Einer solchen haben Sie sich nämlich nicht juristisch schuldig gemacht in Ihrem Auftakt. Sie haben gesagt, Sie geben mir hundertprozentig recht. Da klingelt bei mir alles. Das passiert mir nicht oft.
Ich möchte vielleicht sagen,
bitte hören Sie
mit manchen Aspekten Ihrer Ausführungen
mal,
muss ich Ihnen zustimmen.
Ja, hören Sie mal für einen Moment jetzt zu. Meine Erwiderung beginnt jetzt erst. Ich wollte gerade erläutern, warum mir die Ohren klingeln und ich dann sofort merke, wie wenig Ihr Einverständnis trägt. Sie haben mir hundertprozentig recht gegeben mit einem Argument, dass alles das widerruft, worin Sie mir recht geben. Sie haben nämlich gesagt, meine Charakterisierung der Marktwirtschaft in Deutschland trifft zu 100% zu. Wirtschaftliches Wachstum in 40 Jahren, Deutschland wird Exportweltmeister, bei zunehmender Verarmung der arbeitenden Menschen. Sonst müsste man keinen Mindestlohn fordern. Und diesen erreichten Zustand charakterisieren Sie damit, dass Sie sagen, das sind die ungesunden Entwicklungen, die Sie beklagen. Diese Denkfigur ist der Machart nach von dem moralischen Fehler, den ich heute Abend kritisieren möchte. Sie sagen nämlich damit, das, was ich charakterisiert habe, Wachstum des Kapitals erzeugt vermehrt Armut unter den Produzenten, ist nicht das, was den Kapitalismus ausmacht, sondern ist eine ungesunde Entgleisung. Gesund, ungesund ist eine Metapher aus dem Bereich der Medizin und Biologie. Und Sie stellen sich für einen Moment die Produktion wie einen Organismus vor und sagen, das Böse, die Arbeitslosigkeit, ist hier ein krankhafter Zustand, der nicht sein müsste. Im gesunden Zustand wäre diese Wirtschaft eben zum Wohle aller befähigt, aber auch da. Das ist eine Weise, wie man den Grund für das dargelegte Übel einfach nicht zur Kenntnis nehmen will, indem man es als vermeidbaren Zustand und verschwindendes Moment behauptet, dass sich eben einer ungesunden Entgleisung verdankt und nicht dem Prinzip dieser Wirtschaft. Und deswegen, verstehen Sie, ist das Einverständnis, das Sie am Anfang äußern, Sie geben mir 100% recht, gar keinen Pfifferling wert.
Ja,
weil wir uns dann doch grundsätzlich Entzweien.
Jetzt müssen Sie aber eins bedenken, wir haben eine Globalisierung und wir haben Menschen auf der Welt, denen es Jahrhunderte und Tausende von Jahren wesentlich schlechter ging als uns Europäern, die wir in der glücklichen Lage gewesen sind, einen sehr hohen Lebensstandard zu haben, im Gegensatz zu Asien und allen möglichen anderen Ländern, wo die Lebensbedingungen sehr, sehr schlecht sind. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo sich diese Leute ein Stück von dem Kuchen holen möchten. Und dann wird hier protestiert, weil letzten Endes ist es so, dass wir eben unsere Privilegien, die wir dadurch erreicht haben, dass wir hier soziales Netz haben, dass wir teilweise gute Jobs haben, die auch ein bisschen abröckeln, an andere abgeben müssen und andere versuchen im Osten, im Ostblock, in Asien auch sich ein Stückchen von dem allgemeinen Kuchen zu holen und auch versuchen nachzuholen, das, was sie versäumt haben die ganzen Jahre oder was ihnen genommen worden ist durch ausbeuterische Methoden oder durch einen normalen Konkurrenzkampf. Und in Afrika gibt es Leute, die haben im Monat vielleicht 1 Euro oder 2 Euro zum Leben. Gucken Sie mal nach Simbabwe, da ist es eine Katastrophe und auch in vielen anderen Ländern Afrikas. Und dann sieht man doch, dass es eine ganz natürliche Veränderung sich ergeben hat, wo wir Leidtragende sind. Und da müssen wir nicht anfangen zu jammern, sondern da müssen wir nachsinnen über Möglichkeiten, wie man diese Zustände so ändern kann, dass andere Leute auch etwas am Leben teilhaben können, die teilweise Tausende von Kilometern über das Mittelmeer wandern, um ihrer Misere zu entkommen.
Ich möchte jetzt an dieser Stelle mal eine Zäsur machen, was unsere weitere Debatte angeht, und mit einer Nachbemerkung abschließen, um den restlichen Stoff noch verhandeln zu können. Schauen Sie mal, wie die beiden Argumente, die Sie in Ihrem letzten Beitrag kombiniert haben, sich zueinander verhalten. Zunächst haben Sie gesagt, Sie geben mir hundertprozentig recht.
Das ist ein Skandal. Da muss ich das zurücknehmen. Vielleicht habe ich das.
Wenn Sie den Widerspruch nicht hören wollen, den Sie begehen, nehmen Sie die eine Hälfte zurück. Das geht dann in Ordnung. Ich möchte es trotzdem noch sagen. Sie haben erst meiner Charakterisierung zu 100% recht gegeben. Ja, das ist kapitalistisches Wachstum. Produziert immer mehr Armut. Das haben Sie dann eine ungesunde Entartung genannt, die nicht sein müsste, insofern dem Ganzen zugesprochen. In Ihrem Fortgang, in Ihrem Beitrag zur Globalisierung, reden Sie nicht mehr davon, dass die Armut hierzulande wirklich kritikabel ist, sondern Sie stellen umgekehrt die Lage als eine vergleichsweise doch sehr erfreuliche dar, wenn man den Hartz-IV-Empfänger mit einem verhungernden Neger in der dritten Welt vergleicht. Und diesen Kurswechsel, einmal meiner Diagnose über die wachsende Armut recht zu geben und im zweiten Akt sie in einen vergleichsweise üppigen Reichtum zu verwandeln, indem man mit der dritten Welt und den Elenden der dritten Welt vergleicht, dem entnehme ich nur eines. Ihnen scheint jedes Argument recht zu sein, wenn Sie diesen Laden verteidigen können. Das halte ich nicht für eine redliche Diskussionskultur.
Ja, Sie müssen jetzt eins bedenken, ich bin in keiner Weise vorgebildet, wie Sie das für sich in Anspruch nehmen können. Sie sind haben studiert und ich bin kein Akademiker, sondern ich bin ganz aus dem Stegreif hier reingekommen.
Weil Sie reden nicht aus dem Stegreif, bitte.
Ich möchte gerne lernen, das ganze Leben ist ein Lernprozess.
Und okay, das ist jetzt ein Stichwort, das ich mal aufgreifen möchte, um den zweiten Teil der Überlegungen in Sachen Moral vorzutragen. Und wir werden dann sicher an den Punkten ins Gespräch zurückgehen. Aber dieses Gespräch jetzt haben wir nach meiner Auffassung so lange geführt, dass ich jetzt die Argumente im Kreis bringe. Deswegen möchte ich an dieser Stelle unterbrechen und mit meinem zweiten Teil fortfahren, den ich angekündigt hatte für die heutige Veranstaltung. Nämlich die auch im Volksmund sogenannten großen Werte einmal zu prüfen. Was taugen sie denn? Sie werden ja den jungen Menschen mitgegeben, im Elternhaus, in der Schule. als seien sie die großen Lebenshilfen. Fleiß, Sparsamkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Altruismus. Ich bin der Auffassung, diesen guten Ruf haben die nicht verdient und will es im Folgenden erläutern. Und damit kein Missverständnis aufkommt, möchte ich eines vorwegnehmen. Wenn ich gleich diese Werte einer Kritik unterziehe, dann nicht deshalb, weil ich für die Umkehrung plädiere. Also, wenn ich den Fleiß gleich kritisiere, dann nicht deswegen, weil ich für die Faulheit bin. Wenn ich die Ehrlichkeit kritisiere, dann nicht deswegen, weil ich ein Anhänger der Lüge bin. Warum ich das und wie ich das kritisiere, wird man dann im Folgenden schon hören. Und dann kann man prüfen, ob man sich das zu eigen macht und überzeugend findet oder nicht. Fangen wir also mal an mit dem Fleiß. Jeder Mensch kriegt den Fleiß dargeboten als hohe Tugend, von der es heißt, wenn die befolgt wird von den Menschen, dann kommt jeder zu seinem Nutzen, wer fleißig ist, erreicht auch was. Und kein Mensch muss der Allgemeinheit auf der Tasche liegen. Er kommt ja zu seinem Auskommen. Wer fleißig ist, bringt den persönlichen Erfolg und den Gemeinsinn oder das Gemeinwohl zur Deckung. Das wird behauptet. Fleiß ist gut. Also habe ich mich gefragt, ist Fleiß gut? Und dann bin ich schon bei einem ersten Blick in die wirkliche Welt stutzig geworden. Gar nicht so leicht zu entscheiden. Drei Beispiele. Das Kind übt fleißig Schlagzeug. Was sagt der Untermieter? Die Regierung kürzt fleißig die Rente. Was sagen die Alten? Die Arbeiter streiken fleißig für Lohn. Was sagen die Unternehmer? Man merkt, ob man den Fleiß wertschätzt oder nicht, hängt doch vollständig von dem Zweck ab, für den jemand fleißig ist. Die Moralisten aber treten so auf, wie wenn man nicht Fleiß für einen bestimmten Zweck aufwendet oder nicht, sondern wie wenn Fleiß der oberste Zweck wäre. Damit geben sie bekannt, sie stehen auf dem Standpunkt, die Zwecke, die in dieser Welt verfolgt werden, im wirklichen gesellschaftlichen Leben, in der Arbeit, in der Familie, in der Öffentlichkeit und Politik, die gelten für sie als rundum gut und verträglich, sodass sich nur an einer einzigen Größe entscheidet, ob alle zum Erfolg kommen und Eintracht herrscht. Sie müssen mit Fleiß verrichtet werden. Dann gehen alle Gleichungen auf. So wird gedacht. Und so wird grundsätzlich falsch gedacht. Wie soll denn das gehen, wenn man in ein Unternehmen schaut? Der Unternehmer ist fleißig in seiner Buchhaltung unterwegs und arbeitet für seinen Gewinn und kürzt den Lohn. Wie soll denn das gehen, dass wenn beide auf ihrer Position für ihren jeweiligen Zweck fleißig sind, der Arbeiter denkt nur an seinen Lohn, dass alle Zwecke gleichzeitig aufgehen. Wenn die gegensätzlicher Art sind, dann können sie nicht beide gleichzeitig aufgehen. Dann herrscht Gegensatz statt Harmonie. Und wenn die Arbeiter im Unternehmen tun, was ihnen aufgetragen wird, also mit Fleiß ihr Werk verrichten, dann ist es zu besichtigende Ergebnis, dass die Früchte ihres Fleißes bei demjenigen landen, der das Kommando über sie hat. Ihr Fleiß hat zu ihrem Erfolg nicht geführt, sondern hat den Ertrag anderer gemehrt. Das geben Moralisten auf ihre Weise sogar zu Protokoll. Die verschließen nicht die Augen davor, dass es eine gehörige Anzahl von Armen oder Arbeitslosen gibt. Sie nehmen das aber durch ihre Brille wahr und sagen, Bei denen hat der Fleiß gefehlt. Und dafür prägen sie die Volksweisheit, mit der schon die Kleinen drangsaliert werden. Ohne Fleiß kein Preis. Ohne Fleiß kein Preis. An diesem Satz würde ich eine Fassung sogar noch unterschreiben, nämlich diese negative. Ohne Fleiß kein Preis würde dann übersetzt bedeuten, ohne dass man eine Anstrengung auf sich nimmt, kommt man nicht zu dem Resultat, das man sich da erarbeiten möchte. Ja, das kann man gelten lassen und prüft es mal im Privaten. Das ist schon so. Wenn man ein Gemüsebeet haben will, in dem man ernten kann, dann muss man seinen kleinen Garten umgraben, einsäen, dann kann man ernten. Ohne diesen Aufwand nicht dieser Ertrag. Es ist keine große Erkenntnis, aber soweit einwandfrei. Das Irre ist nur, dieser banale Zusammenhang, ohne Aufwand keinen Ertrag, der gilt im Kapitalismus gar nicht. Für die allermeisten gilt er nicht. Die Millionen Fleißiger an der Werkbank, die jetzt arbeitslos sind, die sind ja nicht wegen Faulheit gekündigt. Die haben sich bei Nokia in Bochum nicht gelohnt. 11.000 werden jetzt bei Opel gekündigt, hört man. Das ist das Magna-Konzept. Aber nicht, weil sie nicht fleißig wären, sondern weil sie sich nicht lohnen für den Gewinn. Ihr Fleiß hat offenbar ihren Nutzen gar nicht sichergestellt. An modernen Arbeitsplätzen ist sogar Fleiß nicht mal mehr eine wählbare Option. Es gab einmal im Nachkriegsdeutschland ein Wort, das hieß Arbeitsmoral. Man muss die Arbeitsmoral der Menschen pflegen, anschieben. Das war eine Zeit, wo die Fabrikarbeit noch nicht so durchorganisiert war, dass die Maschine den Takt und die Stückzahl präzise vorgegeben hat, sodass der Mensch am Band genau das zu tun hatte, was ihm das Werkzeug diktiert. Da konnte man überhaupt noch von der Möglichkeit eines gesteigerten Engagements reden. Arbeitsmoral. Das Wort gibt es schon lange nicht mehr. Fleiß garantiert also in dieser Welt überhaupt nicht, was die Moral den Menschen davon verspricht. Nämlich ein Ergebnis. Trotzdem, das Ding steht nach wie vor hoch im Kurs. Fleiß ist die entscheidende Größe, nach der die Bürger ihre Mitmenschen taxieren. Und zwar selbst dann, eine kleine ironische Fußnote, wenn sie einmal auf Menschen treffen, deren Zwecke sie gar nicht billigen. Ist mir öfter passiert, vielleicht ist es hier in Frankfurt euch ähnlich gegangen, wenn so ein Gegenstandpunktmann abends in der Dämmerung fleißig seine Plakate klebt, tritt ein Bürger hinzu und sagt, eins muss man denen lassen, fleißig sind sie. Fleiß steht also hoch im Kurs, auch wenn der Preis, den er einfahren soll, gar nicht für die allermeisten garantiert ist. Und weil es so ist, gibt es eine zweite, eine nächste Tugend, die sich daran anschließt. Sparsamkeit. Ja, das ist eine Tugend, die gepredigt wird für den Umgang mit knappen Mitteln. Sparsamkeit. Sparsamkeit kann man ja für einen Augenblick auch mal unkapitalistisch, rationell betrachten. Und dann wäre der Ausgangspunkt für Sparsamkeit, dass die Mittel für einen Zweck zu knapp bemessen sind. Also muss man einen sparsamen Umgang mit diesen Mitteln pflegen, bis die Lösung in Angriff genommen werden kann, die vernünftigerweise immer darin bestünde, mehr Mittel zu beschaffen. Denk mal an den letzten Winterurlaub, man schneit auf der Hütte ein, das Bier wird langsam knapp und die Nudeln, dann muss man sich einteilen und dann wartet man darauf, bis man mit der nächsten Gondel wieder ins Tal fährt und Nachschub organisiert und die Mittel wehrt. Da wäre Sparsamkeit sowas wie ein Notnagel für eine vorübergehende Knappheit und die Mittelbeschaffung wäre die Lösung. Das Irre ist, im Kapitalismus ist die Knappheit im Haushalt der Massen nicht der Ausgangspunkt, sondern die Folge des ewigen Bemühens um mehr Mittel. Da ist es nicht ein Ausgangspunkt, der auch überwunden wird, weil mehr Mittel hergestellt werden, sondern die Bemühung um mehr Mittel, das Geld verdienen, erzeugt immer aufs Neue diesen Zustand. Und es ist kein Wunder, da reichen schon die wenigen Andeutungen, die ich heute Abend gemacht habe. Wenn der Gewinn der Unternehmen den Lohn als ärgerliche Kost verbucht, dann werden die Leute, die die Leistung bringen, knapp gehalten. Und es ist kein Ergebnis einer in der Natur vorhandenen Knappheit. Kann man insbesondere in diesen Tagen studieren. Nicht wegen Missernten sind in diesem Jahr irgendwelche Feldfrüchte knapp. Nicht wegen Meteoriteneinschlags gibt es irgendwelche Automobile nicht. Es herrscht Knappheit in den Haushaltskassen, weil der Lohn so knapp bemessen ist, neben einem Überfluss an Reichtum mitten im krisenhaften Kapitalismus. Ein Überfluss an Waren, nicht gemessen am Bedarf der Menschen, die könnten die Automobile gut brauchen, aber gemessen daran, dass sie für den Unternehmer nicht mit Gewinn verkäuflich sind. Überfluss an Warenreichtum neben Armut und Knappheit in der Haushaltskasse. Und weil das so ist, ist Sparsamkeit für die Menschen in dieser Gesellschaft auch gar nicht das, was ich in meinem Skihütten-Exempel charakterisiert habe. Ein vorübergehender Notlage. Sondern das ist eine Lebensstrategie, weil die Knappheit nie aufhört, denn sie ist ja das Ergebnis ihrer Bemühungen, Geld zu verdienen.
Betrachten Sie denn die es nicht als eine Tugend, wenn man sparsam mit seinen Geldern und seinen Mitteln umgeht, und soll man möglichst alles, was man hat, ausgeben? Gucken Sie sich doch mal, wenn man mal bei Zimbabwe auf Zimbabwe zurückkommt, die weißen Farmer, die haben Überschüsse in der Lebensmittelproduktion hergestellt. Da war es sogar noch möglich, Lebensmittel zu exportieren. Dadurch, dass die Mittel verteilt worden sind von einem Herrn Mugabe an die und die weißen Farmer entrechtet worden sind und rausgeschmissen worden sind, da haben die wenig ausgebildeten Schwarzen ihre Möglichkeiten benutzt, um die wirtschaftliche Produktion so zurückzufahren, dass jetzt mittlerweile das Land Zimbabwe in so einem Zustand ist, dass es Bedarf größerer Nahrungsmittelspenden von den Vereinigten Nationen und von der Europäischen Union. Ist das die Art, mit der ein Kapitalismus, der an sich produktiv ist und auch den Arbeitnehmern Sparsamkeit aufnötigt? Und es kann ja nicht sein, dass jeder ein Haus mit Swimmingpool hat und dass jeder Millionär ist. Es muss ja auch Leute geben, die sich ein bisschen nach der Decke strecken.
Das möchten Sie so gerne verfügen über den Lebensstandard. Ja, über Mitmenschen würde ich schon gerne
Es soll jedem die Möglichkeit gegeben werden, das Optimale zu erreichen. Meinetwegen soll jeder im Lotto eine Million gewinnen, aber in der Realität sieht es doch so aus, dass wir nicht jedem einen Lebensstandard bescheren können, den er sich wünscht, und wir sind auf eine Zusammenarbeit vieler Menschen angewiesen, und das ist eben nun mal nicht machbar. Und wenn Sie jetzt verteufeln die Unternehmer, die sich eine Luxusvilla kaufen oder sich Häuser kaufen, das sind Architekten beschäftigt, das sind Leute beschäftigt, die
so weiter beschäftigt. Sie merken an Ihrem Einstieg, an Ihrem Argument.
Ja, wissen Sie, ich bin ein ungeschulter Redner, ich habe nicht diese Möglichkeiten.
Beim dritten Mal, bei so viel Eloquenz, hilft das Argument vom ungeschulten Redner wirklich nicht weiter. Schauen Sie, Sie sind eingestiegen in die Erwiderung. So viel Duldsamkeit muss sein, einer Erwiderung zuzuhören.
Sie wollen mich auf jeden Fall so kaputt machen, dass ich hier jede Art von Glaubwürdigkeit verliere, da Sie ja eben in dieser Beziehung Erfahrung haben und ich habe noch nie irgendwelche Reden in öffentlicher Form gehalten und habe mir nur meine Gedanken gemacht über das, was Sie als richtig verkaufen, nämlich den Kritik am Kapitalismus.
Und immer schauen Sie, wenn ich hier heute Abend Kritik übe und
das ist
dafür eine Rede halte, dazu brauche ich Ihren Segen nicht. Das mache ich, weil ich das für richtig halte. Ob Sie das berechtigt finden, ist mir egal dabei. Wenn ich eine Kritik übe heute Abend, ja, dann müssen Sie mal zur Kenntnis nehmen, dass ein Argument eine Ansprache an den Willen und Verstand eines anderen Menschen ist. Also eine Aufforderung für ihn darstellt. Prüf doch mal bitte, stimmt das, stimmt es nicht? Das, eine Ansprache an den anderen Willen und Verstand zu richten, ist ungefähr das Gegenteil von dem, was Sie mit Ihrem Prädikat kaputt machen sagen. So jemand will nämlich den Willen des anderen zerstören und ihn nicht ansprechen. Dass Ihnen meine Auffassung nicht gefällt, weil Sie ein Verteidiger dieses Systems sind, das habe ich zur Kenntnis genommen. Aber Sie müssen die Kritik eben auch aushalten und wenn Sie es vermögen, sie widerlegen. Aber nicht der Tatsache, dass ich Kritik übe, eine Zielrichtung unterstellen, die erkennbarermaßen nicht vorliegt. Ich wollte sie zerstören.
Nein,
es ist eine Ansprache
an den Verstand aller hier angewiesen. Das war eine überlegte Art der Argumentation, das gebe ich gerne zu. Aber wenn ich mich ausgiebig auf dieses Thema da vorbereitet hätte können, dann wäre ich in der Lage gewesen, Ihnen vielleicht ganz stichhaltige Gründe zu nennen, warum einiges, was ich sagen muss, nicht richtig ist. Bitte?
Bereiten Sie sich mal auf das Thema vor und wenn Sie dann neue Argumente zu diesem Thema platzieren möchten, stelle ich mich auch gern zur Verfügung.
Sie,
aber das müssen wir ja jetzt nicht weiter diskutieren, warum Sie schlecht vorbereitet
sind. Wenn Sie die ganzen Unternehmer in Deutschland so demontieren wollen, dann möchte ich fragen, woran liegt es dann, dass eine Vielfalt von Menschen durch Unternehmer wie Tengelmann und Rewe und so weiter Lebensmittel zu einem so günstigen Preis kaufen können, wie das normalerweise nicht möglich wäre, wenn es einen Sozialismus, gucken Sie sich den Sozialismus der DDR an, da gab es noch nicht
mal Bananen. Nein, gucken wir uns jetzt nicht an, ich muss jetzt mal zu einer gewissen Disziplin mahnen. Ich höre mir Einwände und Kritik gerne an, aber Referatsmöglichkeiten für ein alternatives Thema möchte ich heute Abend auch nicht einräumen. Da bitte ich um Verständnis. Wir haben zu diesem Thema geladen und möchten darüber in eine Auseinandersetzung eintreten.
Dann möchte ich jetzt hier mit meinem bildenden Vortrag abschließen
und ja.
Sie Ihnen wieder das Thema übergeben,
ja.
Weil Sie ja wahrscheinlich in Ihrer Argumentation, dass Sie die nötige Vorbereitung haben. Dass die mir leider abgeht, da ich ein vollkommener Laie
bin. Nein, ich bin in der Frage ganz gut für dich. Ich komme jetzt zur Sparsamkeit zurück, aber nicht ohne Ihnen einen Vorwurf zu machen. Ich hatte in meiner Einleitung schon davor gewarnt, wenn ich die Sparsamkeit kritisiere, bin ich kein Anhänger der Verschwendung. Wenn ich gleich die Ehrlichkeit kritisiere, kommen Sie mir nicht mit dem Argument, ich würde für die Lügepartei ergreifen. Um es nochmal am Beispiel darzutun. Sparsamkeit in dieser Welt, in der wir leben, ist für die Menschen ein moralisches Gebot, mit dem sie konfrontiert werden. Es ist für sie auch eine tägliche Praxis. Warum? Weil sie in den Zustand einer Knappheit versetzt werden, von einer Produktionsweise, der es gar nicht an Mitteln des Reichtums gebricht, sondern die davon ein Übermaß hergestellt hat, sodass es von allem wahren Reichtum in dieser Welt aktuell in der Krise zu viel gibt, als dass man es verkaufen könnte. Autos. Und wissen Sie, was das Ärgernis dieser Produktionsweise ist? Dass die an einem Übermaß von Reichtum leidet und dass die Produzenten, die das hergestellt haben und die davon leben müssen, spüren lässt. Die Leute in diesen Tagen werden entlassen und beim Lohn gekürzt, weil es von allem zu viel gibt, als dass die Unternehmer aus dem Verkauf einen Gewinn machen könnten. Also werden Kosten gesenkt. Das ist der Skandal dieser Produktionsweise. Und Ihre rhetorische Frage, die ist einfach ein Fehler. Wenn ich diese Sparsamkeit kritisiert habe, dann deswegen, weil sie sich arrangiert mit einer Knappheit, die ihr ein wachsender Reichtum in diesem gesellschaftlichen System erzwingt, im Geldbeutel der Massen. Und darauf, auf diese Lage, ist nach meiner Auffassung nur eine Antwort korrekt. Man müsste den durchaus abschaffbaren gesellschaftlichen Grund der Knappheit anprangern und angreifen, statt sich auf diese Lage der Knappheit mit einer in seinem ganzen Lebensweg fortgeschrittenen Sparsamkeit einzustellen.
Und das ist meine Kritik. Wenn Sie konkrete Lösungen anbieten.
Nein, die möchte ich jetzt gar nicht anbieten, sondern ich möchte jetzt mal fortfahren in der Kritik dieser Tugenden.
Aber das ist mein Thema heute Abend.
Was will ich im Grunde genommen, wenn man nicht konkrete Lösungen anbietet?
Das möchte ich erst dann tun, konkrete Lösungen anbieten, wenn sich die Anwesenden in Bezug auf den Befund einig sind. Denn sonst herrscht überhaupt keine Einigkeit, wofür man eigentlich eine Lösung sucht. Ihnen muss ich gar keine Lösung für irgendetwas anbieten, weil Sie ja doch erkennbarerweise mit den Zuständen hochzufrieden sind.
Wofür wollen Sie durchaus nicht, im Gegenteil.
Ja, dann brauche ich Ihnen keine Lösungen anzubieten, wenn Sie den Zimbabwe-Vergleich deswegen gerne ziehen, weil das hiesige System in diesem Vergleich nach Ihrem Urteil eigentlich als hervorragend dasteht. So jemandem muss ich doch keine Lösung anbieten. Der ist doch sturzzufrieden mit der Welt, in der man lebt.
Nee, da bin ich durchaus unzufrieden damit, muss ich Ihnen sagen.
Okay, dann werden wir vielleicht an späterer Stelle nochmal von Ihnen hören, warum Sie unzufrieden sind. Jetzt mache ich mal mit meiner Kritik der Sparsamkeit weiter. Sparsamkeit, eine Lebensstrategie. Korrekterweise, war mein Schluss, müsste man den Grund dafür beseitigen, warum die Menschen dauernd in diese Lage versetzt werden. Die Massen, die im Kapitalismus in diesen Zustand versetzt werden, die richten sich auf eine Sparsamkeit ein. Die geht es eigentlich. Sparen. Das kann man mal als Frage richtig ernst nehmen und stellt fest, so leicht ist es gar nicht, zu sagen und zu machen. Wie geht Sparen? Erstens, gar nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Posten, bei denen kann man gar nicht sparen. Die Steuern, die Miete, die Energiepreise, alles Posten in einem Haushalt, die sind einem fest vorgegeben, und zwar durch die Staatsgewalt, sofern die Steuern erhebt, durch die mächtigen Unternehmen, die die Preise machen. Das sind die Mittel des Lebens, die man braucht. Da geht nichts. Zweiter Anlauf. Wer sparen will, angesichts steigender Energiepreise, der kauft sich vielleicht ein neues spritsparendes Auto oder der rüstet seine Wohnung um, baut Thermopenfenster ein gegen den ansteigenden Ölpreis. Da merkt man, es ist eine Strategie, die muss man sich leisten können. Richtiges Sparen ist teuer. Richtiges Sparen setzt eigentlich die Mittel voraus, wegen deren Fehlen man überhaupt auf die Sparstrategie verfallen ist. Und weil das so ist, ist für die große Menge der Bevölkerung das Sparen, das sich herumtreiben in den Alternativen des Verzichts. Tengelmann ist als Stichwort gefallen, man geht noch zu Aldi und Lidl und am Chibo-Regal im Realkauf vorbei, um die Billigangebote zu vergleichen. Und das Irre ist, die Menschen, die diesem Sparzwang unterliegen und versuchen, das Sparen als Tugend auszubilden, die nehmen das in der Regel als Lustgewinn wahr. Im Unterschied zum Preis, zum Fleiß. Wenn einer in der Fabrik zu mehr Fleiß angehalten wird, weil das Band schneller gestellt wird oder die Arbeit verlängert wird, dann ist es ein Diktat, dem er unterliegt. Aber beim Sparen ist er der Herr, der frei wählen kann zwischen den Alternativen des Verzichts. Kauft man sich seine Rollmann-Unterwäsche bei Lidl, Aldi, Tengelmann oder eben dort. Damit verbringen die Menschen viel Zeit. Davon leben auch diese Hochglanzbeilagen, die am Wochenende in den Zeitungen sind. Es ist sogar so, dass der Verzicht als Einkauf eines Vorteils gewürdigt wird, in dieser Welt der Sparfüchse. Es gibt ein unschlagbares Indiz dafür, dass so gedacht wird. Das ist der berühmte Preis-Leistungs-Vergleich. Man guckt in eine Hochglanzbroschüre und sieht zwei Musikanlagen. Die erste kostet 5000 Euro, hervorragende Werte. Die zweite kostet 300 Euro, eigentlich beschlicht nur der Tierfaktor. Aber im Preis-Leistungs-Vergleich ist die Anlage für 300 Euro im Preis-Leistungs-Vergleich eindeutig die bessere. Wie wird da hantiert mit den Größen, die einem Vergleich unterzogen werden? Es wird so getan, wie wenn man neben die technischen Größen einer Musikanlage den Preis als eine ebenso gebrauchswertmäßige Qualität einreihen könnte, um alle Positionen zu agieren. Und siehe da, wenn man das macht, erscheint die billige Anlage wegen ihres billigen Preises als das günstigere Angebot. Obwohl doch die addierten Kosten, Preis und Gebrauchswert, Klang, Herzzahl, ihrer Natur nach keine addierbaren Größen sind, sodass man die beiden in einer Waagschale aufwiegen und miteinander vergleichen könnte. In Wirklichkeit wird ja auch nicht das Preis-Leistungs-Verhältnis der einen mit der anderen Anlage verglichen. In Wirklichkeit wird einfach der Preis beider Anlagen mit dem eigenen Geldbeutel verglichen. Ja, den Vergleich kann man machen und kann sagen, naja, da sagt mir natürlich die zu 300 Euro mehr zu. Aber kein Schwanz gibt zu, dass die Armut sein Entscheidungskriterium war, sondern der Preis-Leistungs-Vergleich erlaubt es, den Verzicht als Einkauf eines Vorteils darzutun. Im Preis-Leistungs-Vergleich hat man bombig hingelangt. Da wir schon viel Zeit mit der Diskussion verzehrt haben, überschlage ich mal die Bescheidenheit, die auf meinem Programmzettel steht. Und sage nur, weil ich schon ermahnende Stimmen aus den ersten Reihen höre, vielleicht den logischen Übergang, der sich da abzeichnet. Wenn der Fleiß den Ertrag nicht einbringt, den Moralisten den Menschen davon versprechen, und die Sparsamkeit nie zur Überwindung knapper Mittel führt, dann ist der Übergang zur Bescheidenheit einfach der. Man muss die Messlatte beim Wollen tiefer legen. Dann passen doch knappe Mittel und Begierde wieder gut zusammen. Man ist bescheiden. Das ist der Übergang zur Bescheidenheit, den keiner, nicht mal einer im Priesterseminar, einfach macht, weil er weniger will, sondern prüft mal aus eurem eigenen Umfeld, wie die bürgerliche Heuchelei auf diesem Feld unterwegs ist. Es wird weniger gewollt, weil man darauf spekuliert, dass man deswegen mehr kriegt. Man fragt sich zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch, honoriert der Chef mein bescheidenes Auftreten? Man denkt sich, wenn man nichts fordert, kriegt man eine bessere Gehaltsstufe. Arbeiter sagen, wir haben Lohnverzicht geübt in Bochum. Honoriert Nokia das jetzt und bleibt in Bochum oder wechseln Sie den Standort? Man merkt, wie die Spekulation, dass die Mäßigung des Willens einen Vorteil einschließen müsste, in die Bescheidenheit die Heuchelei abbaut. Man ist es, weil man auf einen Vorteil rechnet. Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit gibt es einerseits als eine praktische Angelegenheit. Praktisch in dem Sinne, dass aufgefordert wird, die Menschen mögen sich an Gesetze und Gebote halten und nicht betrügen. Es gibt Leute in dieser Welt, die können von ihrem Lohn nicht richtig leben oder von ihrem Hartz-IV-Entgelt und machen Schwarzarbeit, damit ihnen der Staat nicht noch mehr wegnimmt. Es gibt Leute, die machen einmal im Jahr eine kreative Steuererklärung, weil sie ein bisschen was vor dem Zugriff des Fiskus retten möchten. Es sind Leute, beide Charaktere, die nehmen auf ihre Weise den Staat als Schädigung des Geldbeutels wahr. Sowas gibt es. Der Moralist, der dem beiwohnt, empfiehlt jetzt in diesen lebenspraktischen Dingen Ehrlichkeit, weil er meint, dass wenn gelogen wird, Schaden über die Menschen kommt. Wer sich und andere belügt, der führt einen Schaden herbei. Das ist die Umkehrung der Logik, die wirklich in dieser Welt gilt. Wer mit seiner Steuererklärung ein bisschen die Steuer schönt, um etwas für sich zu behalten, oder wer schwarz arbeitet, der bewegt sich in einem schädlichen Gegensatz zum Staat in diesem Fall. Und die Lüge ist die Folge dieser Schädigung, nicht die Ursache. Weil die Leute sich in gegensätzlichen Verhältnissen bewegen, kommen sie auf den Trichter. Die Lüge könnte ein Mittel sein, den eigenen Vorteil gegen einen anderen sicher zu machen oder sich vor einem Nachteil zu schützen. Da ist das Lügen die Folge der Gegensätze und nicht die Ursache. Ehrlichkeit im Umkehrschluss ist deswegen für die Menschen auch überhaupt nicht, wofür sie angepriesen wird. Nämlich eine Erfolgsstrategie. Damit würde man gut durchs Leben kommen. Die ehrlichen Arbeitslosen haben davon nichts gesehen. Und der Moralist gibt ja ehrlicherweise, Ironie der Geschichte, mit seinen Sprüchen, mit denen er die Ehrlichkeit anpreist, zu Protokoll, dass Ehrlichkeit keinen positiven Nutzen einschließt. Was lernt man über die Ehrlichkeit? Ehrlich werde am längsten, Lügen habe kurze Beine. Der ganze Vorteil, der mit solchen Sinnsprüchen angeboten wird, besteht nur in der Vermeidung eines Nachteils. Der Lügner wird nämlich ertappt und eingesperrt. Ja, das bleibt dem ehrlichen Arbeitslosen vielleicht erspart. Aber ein Erfolg schaut dabei gar nicht raus. Ehrlichkeit im theoretischen Sinne wäre eine zweite Abteilung, die unter dem Stichwort zu würdigen wäre. Dann meint die Aufforderung zur Ehrlichkeit, man soll seine Urteile, die man über die Welt hat, offen und ehrlich aussprechen, nicht hinter dem Berg damit halten. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, ich vermute ähnlich. Ich war nie ein Anhänger der Lüge, habe aber eigentlich von Jugend auf mit der Ehrlichkeit schlechte Erfahrungen gemacht. Das ging schon in der Familie los, wenn man vom Bolzplatz heimkommt und die Frage gestellt bekommt, hast du geraucht? Sei ehrlich. Naja, man gibt es zu, patsch hat man eine Hängung. Man sagt nein, patsch hat man eine Hängung. Man lügt ja auch noch. Und es fällt wieder schwer zu sagen, welche der beiden Optionen hier besser war. Das Ergebnis war jedenfalls dasselbe. Und dann als etwas gereifterer Knabe steht man zum ersten Mal an der Uni in Seminaren und diskutiert mit seinen Mitstudenten und Professoren und ist sich uneins über das, was Demokratie ist, ebenso wie wir heute Abend auch in manchen Fragen mit manchen Gästen uneins sind. Und da habe ich mal einen Satz abgesondert in einem Politologie-Seminar: Demokratie ist gar kein Wunschkonzert, sondern das ist eine Herrschaftstechnik. Und da gab es gar keine Standing Ovations für so viel Ehrlichkeit, sondern der Professor und die Studenten zeigen einem die rote Karte. Das ist eine unerwünschte Auffassung. Und daraus, um mal das Feld der Anekdoten zu verlassen, kann man seine Schlüsse ziehen. Warum wird sie denn verlangt, die Ehrlichkeit, wenn die Leute ums Verrecken nicht hören wollen, was man ehrlicherweise über diesen Laden, über diese Politik, über diese Ausbildung zu sagen hat? Warum verlangen sie es denn dann, die ehrliche Äußerung? Ganz offenkundig nicht, weil sie an der Auffassung des anderen Menschen interessiert sind und über die Stimmigkeit ins Gespräch kommen wollen, sondern weil sie die Offenlegung der anderen Auffassung zwecks Kontrolle haben wollen. Sie wollen prüfen, ist es in Übereinstimmung mit den Maßstäben des sittlich Gebotenen, des an der Universität Verlangten, des rechtlich Einwandfreien. Deswegen verlangen die Ehrlichkeit. Es ist sowas wie eine Gesinnungsbewirtschaftung, die in den Kopf nicht reingucken kann. Die Gedanken sind frei und spielen sich unter dieser Schädeldecke ab. Aber man möchte doch zu gern wissen, ob der Bürger auf Abwägen ist, geistig, sodass man seine innersten Überzeugungen nach außen gewendet haben will, um sie auf Abweichung prüfen zu können. Das verlangt Ehrlichkeit. Das kritisiere ich und bin, um vielleicht diesen Punkt an dieser Stelle auch einzulösen, gleichwohl kein Anhänger der Lüge. Die Lüge gehört sich kritisiert, und zwar rationell. Wenn ich rationell hinzufüge, will ich sagen, nicht auf die verlogene Weise die Bürger das tun. Bürger kritisieren die Lüge mit dem Argument, das sei nicht wahrhaftig. Wer lügt, verstößt gegen die Wahrheit. Erstens möchte ich diesen Menschen sagen, ihr Heuchler. Wenn das alle täten, wenn alle lügen täten, sagen Bürger gern. Und tun sie es nicht. Die lügen jeden Tag und meistens mit einer bombigen Rechtfertigung dafür, warum sie es tun. Jeder bescheißt die Steuer und weiß aber einen unanfechtbaren Grund. Das Steuerrecht ist ungerecht. In den allermeisten Ehen wird fremdgegangen. Aber der Alte oder die Alte weiß einen bombigen Grund, warum sie nichts sagt. Man will seinen Partner nicht verletzen. Es wird gelogen mit Rechtfertigung. Zu sowas zu sagen, die Kritik an der Lüge ist der Verstoß gegen die Wahrhaftigkeit, ist nicht nur geheuchelt, sondern auch theoretisch verkehrt. Denn der Lügner, der das tut, der ist einer Berechnung gefolgt, er wollte nämlich einen Schaden vermeiden. Der wollte gar nicht wahrhaftig sein. Hätte er die Wahrhaftigkeit gewollt, dann hätte er ja gegen sie nicht verstoßen. Der wollte etwas anderes und deswegen nimmt er in Kauf, gegen die Wahrhaftigkeit zu verstoßen. Und das führt mich dazu, die Lüge einmal rationell zu kritisieren. Warum bin ich kein Anhänger der Lüge? Weil die Lüge kein Mittel des Interesses ist. Was ist überhaupt eine Lüge? Eine Lüge ist mehr als eine falsche Aussage. Das ist sie auch. Eine Lüge ist zugleich das Wissen des Subjekts um die Falschheit seiner Aussage. Der lügt, weiß, dass sein Satz nicht stimmt. Das ist kein Irrtum. Das unterscheidet auch den Irrtum von der Lüge. Das Subjekt weiß um die Falschheit seiner Aussage. Warum macht ein Subjekt das, eine falsche Aussage zu treffen, von der man selber weiß, dass sie falsch ist? Weil man einer Berechnung folgt. Und die Berechnung kommt aus einem Interesse. Man will andere über den Tisch ziehen, einen Vorteil zu ihren Lasten, oder sich vor einem Nachteil schützen. Dem Lügner muss man also sagen, nicht, dass sein Urteil falsch ist, das weiß er selber, sondern dass seine Berechnung falsch ist, der er folgt. Denn die Lüge ist kein Mittel des Interesses. Wo gegensätzliche Interessen aufeinanderstoßen, da entscheidet die Macht und Wucht des Interesses, wer sich gegen wen durchsetzt. Und nicht das Kaschieren desselben. Ich für mich heute Abend zum Beispiel hätte mich ja auch auf den Standpunkt stellen können. Ich trete ja auch als Vertreter der katholischen Kirche oder der Gewerkschaft und bete euch hier das große ABC vor, weil ich mir denke, mit anerkannten Institutionen wirkt sich besser als mit dem Gegenstandpunkt. Das ist für mein Interesse kein Mittel, weil ich euch ja nicht in die Kirche, sondern zum Gegenstandpunkt treiben will. Also darf ich das auch nicht kaschieren, sondern muss es offen sagen. Altruismus. Der Altruismus ist schon in dem eingänglichen Streitgespräch zur Sprache gekommen. versteht sich als das positive Gegenstück zum verteufelten Egoismus. Man sagt, man soll nicht immer an sein Ego denken, sondern lieber an den Alter, an den anderen. Und das haben wir in der Schule von Philosophen gelernt. Kant hat den kategorischen Imperativ formuliert, man soll den anderen nie als bloßes Mittel, sondern immer auch als Zweck nehmen und behandeln. Das ist so eine Fassung. Es gibt auch volkstümliche, die gar nicht schlechter sind. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Altruismus also ist die Empfehlung gegen den bösen Egoismus. Fangen wir mal beim Egoismus an, der diese Verteufelung gar nicht verdient, weil er nämlich eine falsche Theorie über den Gegensatz in dieser Welt ist. Falsche Theorie des Egoismus behauptet, dass Interesse per se, unabhängig von seinem bestimmten Inhalt, sei die Quelle eines Schadens. Das ist unwahr. Und ich habe es auch an Experimenten in meiner eigenen Wohngemeinschaft mal nachvollzogen, dass das einfach nicht stimmt. Da halten wir es daheim, wie ihr auch, wenn der eine ein Frühstücksei will und der andere will ein Frühstücksei, dann macht man zwei und jeder hat eines. Zwei Egos haben sich da gefunden und hinterher hat man zwei Frühstückseier. Wenn man sich mit diesen Eiern jetzt am Frühstückstisch begegnet und der Theorie des Altruismus folgt, würde sich ein absurdes Theater entwickeln. Ich gebe dir mein Ei, du gibst mir dein Ei und dann ist alles wie zuvor. Ein Gegensatz ist gar nicht in sich, auch kein vermiedener durch den Altruismus. Man müsste sogar umgekehrt an den Altruismus mal die Frage richten, ob er sich nicht in einen heillosen Widerspruch begibt. Wieso soll es denn besser sein, dem Alter zu dienen und nicht dem Ego? Das Alter ist doch auch ein Ego, bloß das Ego des anderen. Wieso soll denn dessen Ego um so vieles wertvoller, unschädlicher sein als mein Ego? Das ist doch Kampf. So kommen die Menschen sich doch nicht in die Wolle. Auch nicht dadurch, um an diese logische Kategorie von dem Kant anzuknüpfen, dass man andere zum Objekt macht. Der Kant sagt, man soll nie andere Menschen einfach nur zum Objekt machen. Man muss sie auch als Zweck, als Subjekt ernst nehmen. Und insbesondere, wir sind ja gerade hier in Frankfurt, die Frankfurter Schule hat in diesem Feld viel verbrochen. Die hat das nämlich sehr publik gemacht, dass es böse ist, andere zum Objekt zu machen. Das ist gar nicht so. Kann man auch im Gedankenexperiment verifizieren. Ich mache euch zum Objekt meiner Ansprache. Ihr prüft, was ich erzähle. Von manchen Seiten ernte ich Widerspruch. Da bin also auch ich Objekt eurer Überprüfung. Ist doch nicht schlimm. Und wenn ich einen Fehler weniger auf der Pfanne habe, mit dem ich reingehe, ist das Gepäck leichter und nichts war daran schlecht. Wenn man andere Menschen zum Objekt seiner Lust macht, umgekehrt sich zum Objekt ihrer Lust macht, ist doch nicht schlimm, sondern schön. Dass überhaupt einer in der Rolle des Objekts einer Handlung ist, ist für sich gar nichts Böses, sondern entscheidet sich ganz und gar an der Frage, in welcher Eigenschaft, für welche Tätigkeit man zum Objekt wird. Natürlich, wenn man in der Schulklasse das Objekt der Prügelorgien seines Lehrers wird und den Watschenbaum machen muss, dann ist Objektsein nicht schön. Wenn man Objekt des Arbeitsmarktes ist und für ein kapitalistisches Wachstum verschlissen wird, ist Objektsein nicht schön, aber das liegt am Inhalt der Tätigkeit, für die man Objekt ist, nicht an dem Umstand, dass man Objekt ist. Wer so denkt, hängt einer bloß logischen Kategorie Objektsein in der Grammatik eine moralische Funktion an, die ihm gar nicht zukommt, nämlich Opfer zu sein. Stimmt gar nicht. Dass im Kapitalismus die Interessen der Menschen in Gegensatz geraten, kommt eben deswegen auch gar nicht daher, dass verschiedene Egos ihr Interesse verfolgen, sondern kommt aus den eingangs genannten kapitalistisch bestimmten Interessen. Lohn und Profit vertragen sich nicht. Mieter und Vermieter liegen in einem gegensätzlichen Streit über die Miethöhe. Und wer jetzt diesem Streit beiwohnt und sagt, denkt mal lieber an den Altruismus als Erfolgsstrategie für ein einträchtiges Miteinander, der verschiebt eben die eingangs zitierte Verschiebung, den Grund für die Schäden, weg vom Inhalt des Interesses hin zur Stellung der Inhaber der Interessen. Die denken zu sehr an sich, statt ans Allgemeine oder an den anderen. Egoismus, auch der Egoismus der reichen Leute im Kapitalismus, ist nicht das Übel, an dem diese ganze Produktionsweise laboriert, was wir kritisieren. Der private Konsum, auch der Reichen, der Industriellen, ist nicht das Böse, unter dem die Menschen in der Krise leiden. Der Konsum der Reichen, nehmen wir mal die Frau Schäffler, 4 Milliarden ungefähr hat sie auf ihrem Konten. Der Konsum der Reichen, die kann sich nahezu umhängen, wie sie will in Kitzbühel, der ist eine marginale Größe, eine verschwindende Größe, gemessen an dem Kapitalvermögen, das in dem Unternehmen dieser Frau steckt und vermehrt wird. Und es wird auch nicht deswegen vermehrt, dieses Vermögen, damit sie hinterher mehr Märze tragen kann. Das passt schon rein quantitativ nicht zusammen. Da wird ein Kapital vermehrt und das gehorcht dieser Vermehrungsprozess. Gesetzmäßigkeiten, von denen die Frau Schäffler wahrscheinlich gar keine Ahnung hat, wie im Vergleich mit anderen Konkurrenten Marktanteile streitig gemacht werden, sodass man Kosten senken muss, um sich gegen andere zu behaupten. Der Konsum der Reichen ist üppig, aber der ist nichts als die Folge dieses Kapitalreichtums und nicht der Grund dafür. Wenn ich den Egoismusvorwurf jetzt kritisiert habe, um ein letztes Missverständnis auszuräumen, dann will ich das nicht dahingehend missverstanden haben, dass ich für Egoismus plädiert hätte. Egoismus ist in dieser Welt, in der wir leben, falscher Materialismus, weil er sich nämlich in Gegensätzen bewegt und bewähren will, denen er unterworfen ist und mit denen er sich arrangiert. Ein Beispiel. Schaut mal in die Familie. Das Budget, mit dem eine Familie zurechtkommen muss, ist im Wesentlichen durch die Kalkulation eines kapitalistischen oder politischen Arbeitgebers bestimmt. Das ist der Lohn, den der Mann oder die Frau oder beide heimtragen. Das ist das Budget und es fällt kärglich genug aus. Wer sich jetzt in dieser Lage daheim auf den Standpunkt stellt, Egoismus ist das Mittel der Wahl, man soll doch immer an seine Interessen denken, das womöglich noch mit Kommunismus verwechselt, der begibt sich notwendig im Gegensatz zu seinen Liebsten. Denn das Mehr, das er beansprucht, für das neue Auto, steht für seine Liebste oder die Kinder nicht mehr zur Verfügung. Dann wird eben die Gardine oder der Urlaub gestrichen. Unter Anerkennung der materiellen Schranken, seinen Egoismus zu verfolgen, ist notwendig eine schäbige Angelegenheit, weil man sich zum Agenten der Beschädigung des anderen macht. Die senkrechte Konsequenz wäre, die Schranken dieses Materialismus wegzuräumen. Ja, dann wäre genug für alle da und an sich zu denken, hätte gar nicht den Inhalt und Charakter, anderen zu nehmen. Zeit ist weit fortgeschritten, die Höflichkeit stünde noch auf dem Programm, aber ich will die Geduld auch nicht überbeanspruchen. Sagt doch ihr mal von eurer Warte aus, muss jetzt mal Widerspruch geerntet werden, soll alles zu Ende gebracht werden, wie wollen wir verfahren?
Ich möchte mich jetzt verabschieden von Ihnen, Herr Dr. Röhrig, und möchte abschließen mit einem Zitat aus der Bibel, nämlich das wollen Sie natürlich nicht hören. Es ist alles Eiselhascheln nach dem Wind.
und Sie können mit Ihren ganzen Argumentationen mich nicht überzeugen, aber Sie sind auch nicht ganz vollkommen daneben, sondern Sie haben durchaus logische Argumente. Auf Wiedersehen.
Ich bin eingeschlafen, Entschuldigung.
Ich bin nicht angeschlafen, ich bin nur müßig, mich mit Leuten zu unterhalten, die mich
okay, das ist eine Konsequenz, die man auch ertragen muss, meine ich ernsthaft, wenn man feststellt, die andere Seite ist nicht zu überzeugen und geht auf Argumente nicht ein, wenn das die Wahrnehmung ist, gut, ist das eine Konsequenz. Muss man erst einmal so hinnehmen. Gibt es bis zum bisher Gesagten Einwände, Nachfragen? Hänge ich jetzt doch noch die letzte Tugend an und ihr habt noch Zeit nachzugrübeln, was an Widerspruch in euch keimt. Und das kann am Ende natürlich zur Diskussion gestellt werden. Die letzte Tugend ist die Höflichkeit und sie steht deswegen in meinem Reigen an letzter Stelle, weil diese Tugend der Höflichkeit sich zu den anderen wie Methode zu Inhalt verhält. Mit der Höflichkeit, die allgegenwärtig ist, wenn Menschen sich begrüßen zum Beispiel, signalisieren die Zeitgenossen einander, wie sie zu Tugend und Anstand stehen, wie sehr sie gewillt sind, ihr Ego zu mäßigen und das Alter anzuerkennen. Alter meint das andere Ego. Das Grüßen ist deswegen ganz wichtig und ihr kennt die Szenen aus eurer Wohnumgebung, wenn ein Kind den Nachbarn nicht grüßt, hat es schon dem Charakter nach das Zeug zum Weltuntergang, obwohl kein wirklicher Schaden entstanden ist. Wenn ein Chef seinen Angestellten nicht grüßt, dann werden die Antennen eingefahren, weil man weiß, da ist ein Ungewitter im Anmarsch. Und wenn der Angestellte den Chef nicht grüßt, weiß man, gleich ist wirklich dicke Luft. Also man merkt unter den Menschen, dass die das Grüßritual, bitte, danke, Sie, ja, man sieht einander, als Chiffre benutzen, um daran abzulesen, wie sehr der andere den Regeln des Anstands den Tugenden sich verpflichtet weiß. Und das möchte man daran ablesen. Nicht nur im Grußverkehr, es gibt eigentlich keine Sphäre im Mitmenschlichen, die von solchen Höflichkeitsritualen frei ist. Kinder zum Beispiel. Vieles lebt von Jugenderinnerungen, weil sie für mich als Material getaucht haben, Schlüsse draus zu ziehen. Höflichkeitsrituale sind bei Tische wichtig unter Bürgern, insbesondere bei Fest- und Feiertagen. Unvergessen zum Beispiel die Verwandtschaftsbesuche an den Festtagen. Wenn dann irgendwann die ganze Besuchermeute so viel Sitzfleisch bewiesen hat, dass die Hausfrau sich auf den Standpunkt stellt, jetzt müssen die Schmidtchen auf den Tisch, dann gibt es irgendwann dieses große Brett mit Canapés und dann tut sich ein weites Feld von Fettnäpfchen auf, in die man reintreten kann. Entweder man isst gar nichts, dann ist die Köchin beleidigt und fordert die Gesellschaft auf, wenigstens anstandsverlangt zu essen. Wenn jetzt die Meute zuschlägt und alles auffrisst, dann waren sie hier lang. Das war auch nicht in Ordnung. Ihr kennt das Ritual, es muss ein letztes Kanapé übrig bleiben, damit die Gastgeberin sagen kann, diesen Anstand haben wollt ihr noch nicht übrig lassen. Und dann springt die Meute auf dieses letzte Kanapé. Das ist die Albernheit an diesen Ritualen, Idee, wie sehr ist der an Kooperation und Anerkennung interessiert, sondern weil diesem Höflichkeitsritual auch noch der Ruf nachgeht, dass es ein Erfolgsmittel in der bürgerlichen Welt ist. Man sagt zum Beispiel, mit dem Hute in der Hand kommt man gut durchs ganze Land. Wenn man überall den Grüß August macht, dann kommt man immer auf einen grünen Zweig. Man weiß sogar, dass gebildete Leute aus St. Gallen, wenn sie mal zum gehobenen Management gehören, von solchen Ideen Gebrauch machen. Wenn die ihren Angestellten in ihr Büro zitieren, dann sagen die nicht einfach, Meier, morgen um 8 Schicht beginnen und dann wird eine Nachtschicht angehängt. Die fragen dann freundlich, käme Ihnen eine Überstunde sehr ungelegen? Und da merkt man, diese Höflichkeit ist ein Schmiermittel der Durchsetzung. Weil der, der so angesprochen wird, denkt sich in aller Regel, hier werde ich, obwohl er nur ein Knecht ist, als Freier anerkannt und geehrt. Und das ist mir wert, positiv zu antworten. Das Untergebene einfach geehrt werden als freie, für sich selbst entscheidende Persönlichkeit. Dieses ideelle Honorar nimmt er dankbar entgegen und gibt ein materielles zurück und nimmt die Überstunde oder die Zusatzschicht in Kauf. Freilich kommt der Chef nicht aus St. Gallen oder ist gerade die Stimmung im Laden anders. Es wäre ihm überhaupt kein Problem, denselben Effekt zu erzielen, indem er das anordnet. Also die Höflichkeit ist, wenn man von oben nach unten agiert, ein Schmiermittel zur Durchsetzung, aber ein verzichtbares, weil der wirkliche Hebel der Durchsetzung die Macht des Interesses ist. Der Arbeitgeber kann anordnen, wie die Arbeit gemacht wird und im Zweifelsfall seinen uneinsichtigen Mitarbeiter abmahnen oder kündigen. Dreht es um, dann merkt man, dass das wirklich den Charakter der Einbahnstraße hat. Wenn man diesen Dialog mal fiktiv umkehrt, dann würde der darauf rauslaufen, dass der Angestellte ins selbe Büro latscht und sagt, käme Ihnen eine Lohnerhöhung sehr ungelegen. Ja, ihr lacht alle. Klingt bizarr, ne? Es klingt bizarr und komisch, weil man weiß, da ist der unerbittliche Betriebswille eigentlich das Gegenargument und die Höflichkeit hebelt auch die Macht dieses Standpunkts nicht aus, führt deswegen auch zu nichts. Also auch das muss man bestreiten, dass die Höflichkeit sowas ist, wie ein Erfolgsmittel, weil die Anerkennung der Personen untereinander jeden dazu befähigt, zu sein und zu kommen. Ziehen wir mal an der Stelle ein Fazit aus dieser Betrachtung. Warum sind die Moral und ihre Werte nichts wert? Das war ja die leitende Fragestellung, an der ich mich jetzt ein bisschen länger als vorgesehen abgearbeitet habe. Warum ist das nichts wert, dieses moralische Denken und die moralischen Prinzipien? Erstens deswegen, weil Menschen, die moralisch über ihre Welt und Umwelt nachdenken, nie mehr ein objektives Urteil fällen über die Verhältnisse, in denen sie stehen und die sie beschädigen. Wer sagt, die Finanzkrise kommt von der fehlenden Bescheidenheit der Manager, die Arbeitslosigkeit vielleicht vom mangelnden Fleiß der Massen, der trifft kein objektives Urteil mehr, sondern erklärt sich den angeprangerten Schaden als eigentlich vermeidbaren, der nur deswegen zustande gekommen ist, weil sich Figuren in den oberen Etagen, aber auch in den unteren Etagen schlecht benommen haben. Der wird nie mehr ein Kritiker der wirklichen, in dieser Ordnung fixierten Ursache seiner schlechten Erfahrung, sondern er wird ein lästiger Kritiker des schlechten Benehmens seiner Mitmenschen. Und weil das so ist, kennt die Moral auch noch einen letzten Übergang. Einen Übergang, den der Hegel den Umschlag ins Böse genannt hat. Moralisten schaffen es nämlich, zu Liebhabern der Gewalt zu werden. Wenn nämlich moralische Menschen hartnäckig an ihrem Urteil festhalten, das schlechte Benehmen der unmoralischen Zeitgenossen ist für alles und jedes der Grund, dann rufen sie die Gewalt auf, diese Menschen zu mäßigen oder zu sanktionieren. Also, ein Moralist entdeckt, dass da hinten einer raucht und da vorne einer skifährt. Und prompt kriegt er den Aufruf hin, der Staat möge den Krankenkassenbeitrag dieser Figuren erhöhen, weil das nämlich nur dazu führt, Raucherbein und Beinbruch, dass seine Beiträge in die Höhe gehen. Wenn so ein Mensch diesen Gedanken von der bösen Abweichung vom Guten noch fortschreibt, und sie tun es anlässlich der Entdeckung von Ausländern, dann benehmen sich andere Menschen nicht mehr nur böse, sondern sie sind böse. Ausländer bei uns stehen unter moralisch gesonnenen Menschen ganz schnell im Verdacht, dass sie unsere Arbeitsplätze, unseren Wohnraum, unsere Frauen stehlen, weil sie Parasiten sind, die nicht hierher gehören, also das Böse sind, und entweder den Staat zur Abschiebung aufrufen oder selbst zur Tat schreiten. Jedes Volksfest ist eine Hochzeit für Prügeleien und Pöbeleien gegen diese Leute, gegen Ausländer. Und es kommt nicht einfach vom Alkoholkonsum des werten Volkes, sondern das kommt vom moralischen Triebsatz, den die in sich haben und befolgen. Das sind die Bösen und die gehören ausgemerzt. Insofern muss man sagen, leistet die Moral nicht nur nicht, was sich Moralisten von ihr versprechen. Wenigstens die Eindämmung von wechselseitiger Schädigung und Gewalt. Sondern die Moral selbst wird zu einer eigenständigen Quelle von Gewalt, neben der Gewalt, die es davon unabhängig schon gibt. Insofern sind Moralisten im täglichen Leben anstrengende Leute, die erzählen nämlich täglich was Neues und immer dasselbe. Ihre länger werdende Fahndungsliste unanständiger. Und so werden arme Leute niemals reich oder glücklich, sondern bestenfalls unausstehlich. Und das müsste nicht sein. Und damit mache ich Schluss. Die Ankündigung steht, ihr wisst ja, dass das hier vorgetragene immer zur Diskussion steht. Es ist Raum für Kritik, Nachträge, Nachfragen, wie auch immer. Beides enthalten, auch der Weg, den du jetzt ansprichst, den ich gar nicht weiter erörtert habe. Auch das gibt es, dass Menschen sagen, sie kritisieren ihr eigenes Bedürfnis, nehmen das zurück und dann harmoniert es mit den Umständen, in denen sie sich bewegen und mit den knappen Mitteln, denen sie ausgesetzt sind.
Das soll ein Punkt sein.
Erstens, ja, so etwas gibt es. Und es wäre darin zu kritisieren, dass dieser Mensch in seiner Diagnose einen Irrtum begeht. Denn der Ausgangspunkt, der zu diesem Übergang führt, besteht in einer Kollision eines Bedürfnisses mit dafür unzureichenden Mitteln. Vernünftigerweise wären die Mittel zu mehren, statt das Bedürfnis zu kritisieren. Menschen, die deswegen diesen Übergang machen, fügen in der Regel Argumente hinzu, warum die Mittelbeschaffung da nicht anders ausfallen kann. Der Herr, der sich vorzeitig verabschiedet hat, hat sich zwischenzeitlich mit solchen Argumenten versucht. Man kann nicht für jedermann eine Villa oder einen Swimmingpool bereitstellen. Es sind Argumente, die sagen, es ist auch sinnlos, an der Vermehrung der Mittel weiterzuarbeiten, sodass die Zurücknahme des Bedürfnisses der einzige Weg zur Harmonie ist. Es ist einer. Aber jetzt denkt mal an die andere Schiene, die ich angesprochen habe. Die Menschen, die sich auf diesen Tugendkatalog einlassen und sagen, das taugt fürs Leben, tun das ja immerhin in der Spekulation darauf, dass das Befolgen der Tugenden den Erfolg der Menschen genauso zu Wege bringt wie die Eintracht in der Gesellschaft untereinander. Weil sie also auf die moralischen Tugenden in der Spekulation darauf einsteigen, dass das den individuellen Nutzen und den Gemeinsinn gleichzeitig bedient, gibt es deswegen neben der von dir charakterisierten Fassung der Bescheidenheit die andere, die sich als Spekulation auf den Vorteil verrät. Die sagt, ihr kennt es ja aus den Zeitungen, ja, die sagt, wir haben jahrelang Lohnbescheidenheit geübt, wird uns das jetzt honoriert durch das Unternehmen oder nicht? Und dann ist man enttäuscht, wenn das Unternehmen Arbeitsplätze streicht oder den Standort verlässt. Solche Leute sind offenbar der Gedankenfigur gefolgt, dass die Bescheidenheit, die sie an den Tag legen, für die andere Seite sowas wie ein ideelles Honorar ist, das sie mit einer Gegenleistung honoriert. Und es ist so, es ist die eine Seite dieser Kalkulation und die ist den Bürgern ja als permanenter Witz in Sachen Bescheidenheit vertraut. Über Bescheidenheit wird viel gespottet, machen wir die anderen Sachen auch, aber Bescheidenheit erst recht, das steckt schon in den unendlichen Kinderreimen drin, die man gelernt hat. Bescheidenheit, Bescheidenheit, verlass mich nicht bei Tische und gib, dass ich zur rechten Zeit das größte Stück erwische. So funktionieren Generationen von Witzen. Zwei Herren sitzen im Restaurant und eine Platte mit Steaks wird ein großes und ein kleines und dann sagt der eine zum anderen, bitte nach Ihnen und der andere zurück, nein, bitte nach Ihnen, nein, nach Ihnen und dann rammt der seine Gabel in das größere Steak und dann sagt er mit dem kleineren, weil ich an ihrer Stelle hätte das kleiner genommen. Ich sage, ja bitte, da haben Sie es doch. Alle verstehen den Witz, aber wenn alle den Witz verstehen, haben sie alle so gedacht, wie ich es skizziert habe. Willst du oder soll ich dich zusammenfassen? Mach's lauter. Er hat in meinem Tugendkatalog die Toleranz vermisst. die ihm aber aus seiner Erziehung, aus dem Elternhaus sehr vertraut ist, und es stimmt ja auch, das ist eine ganz wichtige bürgerliche Tugend, die großgeschrieben wird, die Toleranz. Ich weiß nicht, ob es dir so ergangen ist wie mir. Wie wird einem Menschen die Toleranz nahegebracht? Zunächst einmal in Bezug auf Randgruppen dieser Gesellschaft. Es gibt in dieser Gesellschaft zum Beispiel behinderte Menschen. Die kriegen einen schlechteren Arbeitsplatz als andere, weil sie nicht so leistungsfähig sind. Vielleicht auch gar keinen. Es gibt Menschen anderer Hautfarbe, andere Nationalitäten. Die kriegen nur eine schlechtere Wohnung, vielleicht auch gar keine. Wenn tolerante Menschen auf so etwas blicken, dann fordern sie mehr Toleranz im Umgang mit solchen Minderheiten. Ja. Dem muss man zunächst einmal entnehmen, dass die Toleranz deswegen gefordert wird, weil sie nicht praktiziert wird. Man sieht, die werden schlecht behandelt. Sie wird gefordert, weil sie nicht praktiziert wird, sonst müsste man das nicht fordern. Jetzt drehen wir den Film mal weiter und schauen weg von den Randgruppen und betrachten überhaupt mal die Mitbürger in dieser Gesellschaft und wie sie miteinander verkehren. Die alten Menschen in unserer Gesellschaft haben anlässlich der letzten Rentenreform gesagt, sie brauchen das Geld zum Leben. Und die Regierung tritt ihnen gegenüber und sagt, wir kürzen die Rente. Rente ab 67. Ist jetzt die Regierung gegenüber den Alten tolerant und sagt, ja gut, wenn ihr das Geld zum Leben braucht, sehen wir, dann machen wir das mit der Kürzung. Nimm mal den Streit zwischen Arbeitnehmern in Bochum mit Nokia und dem Unternehmen. Das Unternehmen sagt, für unseren Gewinn ist die beste Entscheidung, nach Ungarn zu gehen oder Rumänien. Die Arbeitnehmer in Bochum sagen, wir müssen davon leben, von dem Geld, das wir verdienen. Sagt Nokia, gut, wenn das jetzt euer Interesse ist, das zu unserem nicht passt, dann sind wir eben tolerant und lassen das. Vielleicht noch ein letztes, um es auf die Spitze zu treiben. Amerika bekämpft am Iran, dass sie, die Iraner, eine Atombombe beschaffen wollen. Ob wirklich oder angeblich, ist mir jetzt egal. Die Amerikaner besitzen das größte Atomwaffenarsenal dieser Welt. Und sind sie jetzt tolerant gegenüber dem Iran und sagen, okay, ihr wollt auch einen haben, was soll der atomare Geiz, bitte? So funktioniert die Welt nicht. Du weißt es auch, ja. Wie funktioniert sie dann? Gar nicht so, dass ein Interesse das andere achtet und zum Zug kommen lässt, sondern immer dort, wo Interessen kollidieren, setzt sich das stärkere Interesse über das schwächere hinweg. Sodass mein trauriger Befund heißt für einen moralisch gesonnenen Menschen, Toleranz gilt gar nicht. Die gilt nicht. In den von mir genannten Fällen, ich könnte sie uferlos ausdehnen, setzt sich das Stärkere gegen das Schwächere durch. Toleranz wird nicht geübt in der Praxis, wie die Interessen miteinander verkehren. Geübt wird sie auf einem anderen Feld, und zwar auf dem Feld des Geistigen. Da wird sie wirklich geübt. Da heißt sie Meinungsfreiheit. Und da ist die Toleranz eine Waffe der Herrschaft gegen das Denken und nicht ein großzügiges Angebot für wissbegierige Menschen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe heute Abend vertreten, der Kapitalismus oder das moralische Denken ist verkehrt und schädlich. Der Herr mir gegenüber hat das Gegenteil vertreten. Er hält diese Wirtschaftsweise für eine Errungenschaft und die Moral für nötig. Wir treten also in einen Austausch der Gedanken ein. Die Meinungsfreiheit, die Toleranz des einen Standpunkts vor dem anderen einfordert, verlangt etwas von den beiden, die im Streit liegen. Die Meinungsfreiheit verlangt, du musst eine von dir abweichende oder konträre Auffassung neben dir gelten lassen, und darfst nicht mit Argumenten ihre Nichtigkeit zeigen. Die Toleranz enthält einen Pferdefuß. Sie beginnt mit dem Angebot. Du darfst sagen, der Kapitalismus taugt nicht, weil. Du darfst aber gerade so gut wie dieser Herr da sagen, der Kapitalismus ist wunderbar, weil. Und dabei belässt es die Toleranz nicht, sondern die Toleranz verlangt nun, diese beiden Auffassungen, die sich ausschließen, müssen sich nebeneinander als dauerhaft koexistierende auffassen, die sich nie mehr voneinander wechselseitig überzeugen, sodass der Gegensatz aufgelöst wird. Wenn das verlangt wird, dann kommt es auf dasselbe heraus, wie zu sagen, ein stimmiges Urteil zwischen konträren Auffassungen darf nicht ausgestritten werden. Da muss man neben der Auffassung A gerade so gut die Auffassung non A akzeptieren. Wenn das verlangt wird mit dem Verdikt der Meinungsfreiheit, kommt es einer Entmachtung der Individuen einer Gesellschaft gleich, weil man nämlich bereits im geistigen Vorfeld den Menschen die Sicherheit ihres Handelns abschneidet. Denn man braucht ja, wenn man etwas tun will, ein stimmiges Urteil über eine Sache, von dem man sagt, das strebe ich deswegen so an. Wenn du aber mit der Meinungsfreiheit dieses Gebaren verhängst über die Gesellschaft, dass konträre Auffassungen nicht ausgestritten werden dürfen, sodass man zum richtigen Argument findet und einen Konsens herstellt, sondern die Gegenteiligen auf ewig koexistieren müssen, dann nimmst du den Menschen im theoretischen, im geistigen Vorfeld die Sicherheit eines Handlungsgrundes. Keiner kann mehr sagen, das tue ich, weil, und du kannst mein Weil auch nachvollziehen, denn die Begründung stimmt. Und der Übergang, den sie daraus wechseln, ist, jeder ist entmachtet, sodass sich die Frage stellt, wer entscheidet denn jetzt? Wenn sich nach keiner Meinung gerichtet werden darf, weil sie so kunterbunt und konträr sind, aber doch nach irgendeiner gehandelt werden muss, nach welcher wird denn dann gehandelt? Ja, du zeigst nach oben, genau. Nach der Herrschenden, nach der Meinung derer, die Macht haben. Und deren Meinung, wie des Herrn Müntefering, wenn er die Rente kürzt, ist nicht deswegen die gültige, weil sie ihrem Inhalt nach die überzeugendste war. Die hat sich dem Streit der Überzeugungen gar nicht aussetzen müssen, sondern es ist deswegen die gültige, weil sie die Macht hinter sich hat. Insofern, um die Pointe noch zu sagen, ist die Toleranz auf dem Feld des Geistigen das Höchstmaß an Intoleranz, das man aufbringen kann. Ist jetzt kein Taschenspielertrick. Denn die Toleranz, die auf dem Feld des Geistigen gilt, bezieht sich auf die Zulassung zum Meinungsspektrum. Da darf jeder sagen, ich bin zugelassen. Aber die Intoleranz bezieht sich auf den Geltungsanspruch der zugelassenen Auffassung. Keine darf gelten. Das ist die Intoleranz der Toleranz. Jeder darf sein Zeug sagen. Sehr tolerant. Und jetzt kommt die Intoleranz. Aber keiner darf sagen, es stimmt und gilt. Und bitte prüf, ob du nicht derselben Auffassung bist. Toleranz ist eine Bewirtschaftung des Geisteslebens der Bürger, die ihre Entmachtung im geistigen Vorfeld im Schilde führt. Die wollen das nicht, dass wir uns heute Abend unterhalten über diese kapitalistische Gesellschaft, über ihre Art moralisch zu denken und uns die Frage stellen, woran krankt denn, woran hapert denn, können wir einen Konsens herstellen, kommen wir zu einer Auffassung. Nein, die machen es so wie der Herr, der den Saal verlassen hat. Es müssen die Konträren nebeneinander stehen bleiben. Dann gibt es nämlich keine Eindeutigkeit einer Handlungsorientierung. Dann müssen die da oben handeln. Die sind nämlich ermächtigt.
Und das ist wieder das Arrangement mit jeglichen Gegenwänden. Egal wie schädlich die sind, ich arrangiere mich damit. Ich bin tolerant.
Haben wir noch was? Ja, bitte.
Das ist ja nicht eindeutig, wie es überwirkt. Ich muss das in den anderen Bereichen.
Sagen wir mal so, anders. Ich möchte aber jetzt nicht quasi in den Vergleich mit China einsteigen, sondern möchte mal das Allgemeine, das ich in deiner Frage entdecke, aufgreifen. Ja? Das sehe ich im Folgenden angesiedelt. Viele Leute, mit denen wir ins Gespräch kommen über dieses Thema Moral, sind ja der Auffassung, das ist etwas nicht an den Kapitalismus gebundenes, sondern etwas Überhistorisches. In allen Gesellschaften, nicht nur im Nebeneinander der verschiedenen heute, sondern im Nacheinander der verschiedenen Epochen, hat es doch immer moralische Vorstellungen gegeben, an die die Menschen sich gehalten haben und die sie gepflegt haben. Es hat auch im Feudalismus so etwas wie einen moralischen Imperativ gegeben, kann man schon sagen. Da waren auch die Ritter dazu aufgefordert, Tapferkeit zu zeigen. Aber das hat nur das formell Gleiche mit der bürgerlichen, heute geltenden Moral, dass da ein Imperativ ausgesprochen wird. Das Spezielle der in unserer heutigen kapitalistischen Welt gültigen Moral verrät seine Herkunft aus dem Recht, verrät, dass diese Moral nicht etwas Überhistorisches war, das den Menschen immer schon im Kopf umging und das Recht heutzutage bloß die Ausformulierung davon wäre. So wird nämlich gedacht, dass ethische Prinzipien im Recht ihre Geltung erhalten. Sondern es ist wirklich so, dass diese Moral dem Recht nachfolgt. Und das kann man an der Besonderheit der heute gültigen Moral sehen. Die Moral, die bei uns gilt, sei rücksichtsvoll, sei bescheiden, sei lieber altruistisch statt egoistisch. Die hat in ihren Facetten immer eine Gemeinsamkeit. Sie entdeckt im freigesetzten Interesse der Menschen das Ärgernis, das geschenkt gehört. Die verortet immer die heute gültige Moral in den Interessen der Menschen, das Böse, das eingedämmt gehört. Und das kommt überhaupt erst auf in einer Gesellschaft wie der unsrigen, der kapitalistischen, wo zwei Schritte passieren. Erstens werden überhaupt die Interessen der Menschen anerkannt. Das ist im Feudalismus nicht so. Da läuft der Leibeigene auf dem Acker seines Fronherrn rum und der Fronherr nimmt ihm seine Ernte oder Teile davon weg. In unserer Gesellschaft, im Kapitalismus, sind die Personen als Freier anerkannt und ins Recht gesetzt. Die müssen ihre Interessen verfolgen in dieser Erwerbswelt. Das müssen sie aber in einer Ökonomie, in der sie in Gegensätzen stehen. Also einer Beschränkung bedürfen, damit der Laden überhaupt funktioniert. Das erledigt der Rechtsstaat. Der sorgt dafür, dass die Kapitalisten Beschränkungen unterliegen und die Arbeiterklasse nicht durch 24 Stunden am Arbeitstag einfach verheizen. Das erledigt er darüber, dass er auch den Arbeitern Schranken auferlegt und den Streik in Regeln einzwängt, sodass die Unternehmer davor gefeit sind, dass die Arbeitnehmer sie einfach mit einem wüsten Streik überrollen. Auf sich gestellt wäre der Gegensatz nicht haltbar und bedarf der rechtlichen Beschränkung. Und der Moralist, der dem beiwohnt, macht sich diese rechtliche Beschränkung zu eigen und hält sie für etwas, das für seinen persönlichen Erfolg nützlich ist und erklärt sich den erfahrenen Schaden daraus, dass die anderen immer über die Stränge schlagen und sich zu schlecht benehmen. Insofern kopiert der Moralist, was der Rechtsstaat gegen die Interessen verhängt. Sie müssen nicht nur anerkannt und freigesetzt werden, sondern weil sie so gegensätzlicher Natur sind, müssen sie auch gedeckelt und beschränkt werden, damit die überhaupt zur Kooperation fähig sind. Insofern ist das moralische Denken, von dem wir jetzt reden, auch heute Abend gesprochen haben, das ist dieser Gesellschaft, dem Kapitalismus zugehörige Moral, die sich dadurch als solche zu erkennen gibt, dass sie im Interesse immer das Feindselige vor sich hat, das der Beschränkung bedarf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt deinen Kern der Frage richtig erwischt habe. Ich
überhaupt eine Gesellschaft, in der es anders ist.
Ja, wenn du die Frage so jetzt allgemein aufhörst, wie kann man sich davon befreien, sind in deinem Davon zwei Gegenstände eingeschränkt. Das eine wäre, wie kann man sich von diesem Denken befreien, und das andere wäre, wie kann man sich von dieser Lage befreien. Wenn ich mich auf den ersten Punkt beziehe, wie kann man sich von diesem Denken befreien, das könnte man wirklich einfach lassen. So moralisch über die Welt nachdenken, wie ich es heute Abend skizziert habe, das kann jeder sein lassen, dem die Kritik am heutigen Abend eingeleuchtet hat. Das ist freilich die leichteste Übung. Dann lässt man einen Fehler sein. Was man damit überhaupt nicht geleistet hat, ist, die gesellschaftlichen Gegensätze, die nach wie vor in Kraft sind, also die Lage, in der dieses Denken produziert wird, auszuhebeln. Dazu bedürfte es mehr, als nur einen Denkfehler sein zu lassen. Da müsste man schon sehr viele andere Menschen davon überzeugen, dass man nicht mehr so verkehrt über seine Lage nachdenkt, damit man weiß, wo die wirklichen Ursachen ihrer Beschädigung liegen. Und dann müsste man schauen, wie man praktisch dagegen vorgehen kann, um sich dieser Lage zu entledigen, bessere Verhältnisse schaffen. Bitte. Ja. Gab es da hinten gerade noch was? Sonst gehe ich drauf ein, oder jemand anders will. In deinem vorletzten Punkt, glaube ich, scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Das war nicht meine Auffassung, was ich sagen wollte. Wie schaffen wir neue Verhältnisse? Lassen wir doch den Fehler des moralischen Nachdenkens sein. Nicht, dass ich dem nicht positiv gegenübersteht. Ja, das ist ein Denkfehler, das ist ein falsches Nachdenken über diese Welt. Das kann man sein lassen, wenn man eingesehen hat, warum es verkehrt ist. Nur darf man sich nicht einbilden, damit hätte man die Lage verändert, in der man steht. Denn die ist unabhängig davon, wie man über sie nachdenkt, durch Gewalt gültig gemacht. das gilt Kraft Gesetz, dass das Eigentum geschützt ist. Es ist strafbewehrt, gegen diese Ordnung materiell vorzugehen. Die hat ihren Bestand zunächst einmal in einem Gewaltapparat. Und den haben die Leute, da hast du angeknüpft an dieses Wort, versubjektiviert, damit da kein Geheimnis draus gemacht wird. Ich kann es ohne dieses Wort ausdrücken. Das haben sie akzeptiert, zu einer von ihnen befürworteten Sache gemacht. Und dass das ein Übergang ist, den die Menschen gemacht haben, dass sie das akzeptiert haben als für sie nützlich, das erkennt man daran, dass wenn Menschen gegen etwas verstoßen, was Recht oder moralischer Anstand ist, sie unabhängig davon, ob sie ertappt werden von einem Polizisten oder Betrachter, ein schlechtes Gewissen entwickeln können. Das ist das Leiden darunter, dass sie gegen etwas verstoßen haben, das sie doch selber billigen. Für mehr steht es nicht. Sie haben etwas, das ihnen Kraft Gewalt vorgesetzt ist und dem sie unterworfen sind. Das Recht. Das haben sie sich zu eigen gemacht, indem sie sich das einleuchten lassen als Mittel ihres Interesses. Das ist eine falsche Kalkulation. So, also möchte ich erstens den Fehler dieser Kalkulation aufdecken und sagen, damit man davon ablässt. Und zweitens, wenn ich damit Erfolg habe, wäre als nächster Schritt zu überlegen, wie man gegen diese Verhältnisse, die durch Gewalt möglich gemacht sind, vorgehen kann, wie man das verändern kann, wie man die Lage bessern kann. Du scheinst aber in deinem letzten Punkt, so wie du geendet hast, der Auffassung zu sein, korrigiere mich, wenn ich dich missverstehe, als wolltest du sagen, diese Art des falschen Nachdenkens über die Welt ist ein quasi unvermeidliches Produkt des Umstands, dass die Menschen nun einmal in dieser Welt stehen. Hast du sowas gemeint?
Also ich habe nicht gemeint unvermeidlich, sondern ich habe gemeint, das gehört zu dem, wie sie sich so als Subjekt, als Charakter durch die Welt tragen, dazu. Und damit ist man ja auch konfrontiert. Also ich habe ja alle irgendwie deine Argumente, deshalb habe ich gesagt, wir haben so tolle Argumente seit 150 Jahren überall, ja. Leute nehmen das jetzt nicht als Wissens-Jogging oder mal was zu erkennen, sondern als ein Affront, wenn man sie kritisiert. Weil sie das nur noch auf dieser, also was ihr zum Schluss erklärt habt, mit was ist Toleranz und Meinungs,
Meinungsfreiheit.
Genau.
Ja.
Ich darf sagen, und letztendlich sagt man nichts irgendwas, was man erklären würde, aber man hat sich furchtbar subjektiv dann den Hut gezogen und kann sich gut fühlen. Ach, jetzt bin ich wieder anerkannt worden. Und dieses Letztere ist ja auch ein Produkt von dem, wie hier wieder so den Kapitalismus leben läuft. Und was halt so mein Gedanke war, auch ein Teil Erfahrung, mich am Helden kommt man da irgendwie auch schlecht dran. Das heißt nicht, dass ich objektiv sagen würde, man kann da nie ran. Aber ich wollte das nochmal.
Also eigentlich und ich bei dir ein bisschen seltsam, und zwar klingt so, als wenn seit 150 Jahren das doch schon bekannt ist und die Menschen eigentlich wissen müssten. Das ist eigentlich der Meinung, das ist mal gleich gar nicht der Fall. Und du bemühst das da, um dann gewissermaßen das Subjekt, das jetzt zum Beispiel hier zugehört hat, so ein bisschen in den Schutz zu nehmen, gewissermaßen als wenn die gesammelten
Ich habe deine Überlegung verstanden, ja, und entdecke bei dir in einem Begriff vielleicht doch einen Hinweis auf ein verkehrtes Problem, das du dir machst. Du hast gesagt, das ist ein Denken, das ist ja auch das Produkt dieser Gesellschaft. Den Satz würde ich in folgender Hinsicht gelten lassen. Wenn man sagt, es gibt einen Grund dafür, in dieser Gesellschaft, warum Menschen so denken, dann würde ich dir zustimmen. Und den Grund habe ich heute Abend ausgeführt. Mein Grund heute Abend hat geheißen, das moralische Denken über die Welt hat seinen Grund im Recht des Staates. Das ist jetzt meine Kurzfassung, ich wiederhole nicht die Langfassung. Ja? Wenn ich das sage, das hat seinen Grund darin, habe ich etwas anderes gesagt, als in deinem Satz, das ist das Produkt dieser Gesellschaft, mitschwingt. In dem Satz, so wie du ihn auffasst, das ist das Produkt dieser Gesellschaft, klingt an, wie wenn der Gedanke, den der Mensch sich über die Sache macht, unabhängig von seinem Verstand und Willen, ein Ergebnis der Umstände ist, in denen er sich bewegt. Dieses unabhängig stimmt nicht. Wer falsch über die Welt nachdenkt, so man ihm seinen Fehler zeigen kann, hat nachgedacht über die Welt. Wer denkt über die Welt, ist das Subjekt der Gedanken, die er sich macht. Und wer falsch denkt, denkt, kann also auch richtig denken. Und ich glaube, dass die ganze falsche Fährte, auf die du kommst, aus einer verkehrten Erklärung kommt, einer unbestreitbaren Tatsache. Du sagst, und da sagst du mir gar nichts Neues, die übergroße Mehrheit der Leute in diesem Land bleibt, auch dann, wenn sie wie heute Abend mit solchen Argumenten konfrontiert wird, bei ihrer falschen Auffassung. Ja, so ist das. Da steht Auffassung gegen Auffassung und deswegen streitet man. Aber aus dem Umstand, dass jemand, sei sie auch eine falsche Auffassung, weiterhin pflegt, kann man überhaupt nicht schlussfolgern, dass deswegen der Grund der Auffassung was anderes ist als rein gedanklicher Fehler. Schau dich selbst an. Du hast vorhin eingeleitet, ich will dir da nicht zu viel unterstellen. Manches sei dir heute Abend neu gewesen oder hat dich überzeugt. Dem entnehme ich, du bist mit manchen Auffassungen hergekommen, die bis vor 90 Minuten dein geistiger Besitzstand waren. Und die hättest du vermutlich allen anderen Menschen genauso mitgeteilt. Jetzt ergeht die wieder, wie es mir auch früher ergangen ist. Man kriegt ein neues Argument mitgeteilt, das haut einen vielleicht von den Socken oder es überzeugt einen wenigstens und man lässt von einer alten Vorstellung ab. Das ist der an einem Menschen selber nachvollziehbare Beleg, dass an der bürgerlichen Idee der Prägung nichts wahr ist. Die Gedanken in deinem Kopf sind nicht das Ergebnis eines prägenden Kartoffelstempels, ob der nun Erziehung heißt oder Gesellschaft. Weil insofern es ein Gedanke ist, ist es dein Gedanke, also dein Werk. Und was dein Werk ist, kannst du deswegen auch verwerfen, wenn du dafür Gründe findest oder genannt bekommst. Also damit, mit dem Produkt, kommst du, meine ich, auf ein schiefes Gleis. Belass es lieber dabei, deine heute Abend neu gewonnenen Erkenntnisse möglichst breit in deinem Bekanntenkreis zu streuen. Dann werden die falschen Erkenntnisse schon weniger.
Wir sind uns immer noch uneinig. Aber wir können gerne dann die anderen. Also, ich hätte jetzt schon noch was zu sagen.
Ja, bitte, bitte, mach.
Also, ich habe mich wieder versucht. Das ist jetzt dann, jetzt können wir ja mal streiten. Vielleicht hast du mich auch jetzt zusammengefasst. Ja? Ich kann auch mal so sagen, ich habe sehr gerade zusammengefasst, deinen Grundgedanken, der einzige Bezugspunkt einer moralischen Haltung ist das geltende Recht, und das ist das geltende Recht, die Kodifizierung eines Gewaltverhältnisses. So. Auf der Grundlage bewegt sich diese ganze Moral. Zweitens ist es die Freiheit der Leute von allen Mitteln, also der Mehrheit der Leute, von allen Mitteln ihrer Lebensgestaltung, ihrer selbstbestimmten Lebensgestaltung. Jetzt sind wir also in diesem Gewaltverhältnis, wo dann jeder, was wir vorhin alles gehe ja total konform mit dir und habe ja auch insofern ganz anders, als das zusammengefasst worden ist, gesagt, die Leute denken sich zum Teil etwas über die Verhältnisse, aber was doch der Gegenstand der heutigen, und das war heute Abend, ist Moral, ist nicht einfach Moral, jetzt sage ich, ist nicht einfach Denken oder falsches Denken. Wenn es falsches Denken wäre, dann würde man immer auf der Ebene der Argumentation, dann kann man immer streiten. Ja? Sondern das ist auch, und ich sage nicht gut, sondern ich sage einfach nur, in den herrschenden Verhältnissen sind sie doch, sagen wir, als psychologisches Individuum, bewähren sich die auch da drin. Von daher fühlen sie sich dann irgendwie auch gut, wenn sie dann anerkannt werden und so weiter und so fort. Also gibt es dann eine Ebene in der Auseinandersetzung mit Moral, die falsch ist und die falsch quasi die herrschenden Gewaltverhältnisse nochmal, also ganz am Ende deines Vortrages ist ja rausgekommen, sie vollziehen eigentlich zu der herrschenden Gewalt nochmal eine Verdopplung der Gewalt, indem sie sich schon freiwillig nicht denken, ja, oder fühlen, sage ich jetzt. Und dieses Gefühl, ja, wie kommt man dem jetzt bei? Und das ist halt wirklich ein Problem von mir, wenn ich in die Geschichte gucke, der Arbeiteragitation, was weiß ich, alle möglichen Leute, die Bürger oder die Arbeiter aufklären wollten, über die herrschenden Verhältnisse. Und da entdecke ich in diesem Bereich, dass es mit Argumenten einfach dann an dem Punkt nicht getan ist und die Frage halt, ist es dann nur ein Denken, dass an dem Punkt ich behaupte, dass hier die Leute als Produkte wieder abgestempelt sind, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ja. Also das finde ich ist wirklich ein Problem, wenn man Leute erreichen will. Wie kommt man an diesem Moralsubjekt manche da irgendwie durch? Der halt nicht denkerisch. Ja, aber wie gesagt, ich würde auch gerne eine
Frage. Also ich möchte dir erst einmal das Material einer Erfahrung nicht beschreiben, ja. Dass man einen schweren Stand hat, wenn man mit solchen Argumenten auftritt, wie ich sie heute Abend vertreten habe. Das Material ist mir sehr vertraut. Aber ich möchte dich vor einem Fehlschluss warnen. Und der scheint mir in deinen Überlegungen den folgenden Punkt angelegt zu sein. Du entdeckst, wie ich, gar nicht so einfach, andere Menschen zu überzeugen. Davon, dass sie gerade einen Fehler denken oder von der anderen Auffassung zu überzeugen. Darauf schließt du weiter, dann kann die Überzeugung, die unterschiedliche, gar nicht das sein, was einen wirklich trennt, sondern es muss eine dahinterliegende, stärkere Größe im Spiel sein, die sich da sperrt, nämlich ein Fühlen. Bei dir ist es jetzt Fühlen. Ja? Ja, ich lasse mich jetzt mal auf den Gedanken ein, denn auch dieses Fühlen führt auf das Gedachte zurück, das man fühlt. Ich sage dir ein Beispiel, weil hier vorne vorhin die Meinungsfreiheit aufgeworfen wurde. Man stößt zum Beispiel in Diskussionen sehr oft auf Widerspruch. Nicht, weil einem der Inhalt der Auffassung bestritten wird, sondern weil sich ein Mensch auf den Rechtsstandpunkt der Meinungsfreiheit stellt und sagt zum Beispiel, von dir muss ich mir das nicht sagen lassen oder meine Meinung lasse ich mir von dir nicht nehmen. So etwas gibt es, auch dass die Menschen aufgewühlt reagieren, also etwas fühlen. Die haben sich das Prinzip der Meinungsfreiheit einleuchten lassen, dass in einem Diskurs zwischen erwachsenen Bürgern nicht die Stimmigkeit des Arguments zählt, sondern der Respekt vor der anderen Meinung, sich um den Inhalt der Meinung nicht schert, sondern dem Träger der Meinung gilt. Deswegen ist die Person plötzlich beleidigt. Ja, ich kritisiere das Argument eines anderen Menschen. Heute Abend war es der Herr in der ersten Reihe. Der nimmt es aber nicht als Kritik an einem Argument, wo ich ihn ja immerhin als Verstand und Wille würdige, sondern er nimmt es als Beleidigung des Rechts auf Anerkennung, dass er in dieser Meinungsfreiheit wirklich genießt. Die Überzeugung davon,
führt auch zu dem Gefühl des Beleidigtseins. Aber nur dann, wenn ich diesen Denkfehler mache und mir angelegen sein lasse, den ich kritisiert habe. Nur dann, wenn ich den Schluss mitmache und sage, auch die Meinung ist doch geschissen. Die interessiert doch überhaupt nicht. Auf den Respekt vor dem Träger kommt es an. Und deswegen sagt man doch auch, ja, deine Meinung darfst haben. Ist ein Ansatz, aber nur ein Ansatz, sagt man in der Wissenschaft. Überhaupt werden die Meinungen bloß dafür gebraucht im bürgerlichen Leben. Einer sagt, meine Meinung lasse ich mir von dir nicht nehmen. Man kommt manchen Menschen auch mit der Mitleidstour und sagt, hast du nicht gar keine eigene Meinung? Und dann leiert sich eine und tritt wieder an und dann sagt er, das ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Dann ist er wieder beleidigt. Also was ich da als Gefühl der verletzten persönlichen Ehre wirklich darbietet, ist das Gefühlte von einem falschen Gedanken, dass man nämlich seine Ehre da reinlegt und sagt, das ist mir genauso willkommen, dass man sich um den Inhalt von Argumenten nicht schert, sondern sie bloß absondert. Weil man dadurch, dass man sie akzeptiert, die jeweils andere Person anerkennt. Diesen Gedanken muss man sich zu eigen gemacht haben, damit man überhaupt so fühlt. Und diesem Gefühl, ja, das Menschen durchaus haben, die Ehrpinsel, die sind ja bei Meinungsstreiten schnell am Rand der Prügelei. Dem kommst du nur bei, indem du den Gedanken zerstörst, der sich in diesem Gefühl ausdrückt. Dass etwas Gefühl ist, ist auch in deiner Überlegung fälschlich damit in eins gesetzt, dass es eine vom Geist abgetrennte Naturqualität am Menschen ist. Es gibt ein paar Naturseiten, die im Gefühl ihre Rolle spielen. Das ist, dass man eine Gänsehaut kriegt, wenn es kalt wird, oder Schweißperlen hat, wenn die Sonne scheint. Das hat die Natur dem Menschen mitgegeben und er vergleicht und durchlebt im Vergleich mit der Natur sein Leben. Darauf reagiert das Gefühl. Aber der gebildete Mensch lässt es nicht bei diesen Naturmomenten, sondern der macht sich geistige Bestimmungen zum vergleichenden Maßstab seines Fühlens. Ein Mensch, der sagt, das Recht und die Nation ist das Höchste, der kriegt nicht bei Kälte eine Gänsehaut, sondern wenn die Nationalhymne gespielt wird. Ja, gespielt wird. Das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl, aber ein Gefühl, das nur durch diesen falschen Gedanken lebt und deswegen durch die Kritik dieses falschen Gedankens und nur durch ihn zerstört werden kann. Das hat der Mensch nicht in die Wiege gelegt bekommen. Das kommt nicht von den Genen, das kommt von der falschen Auffassung, die er sich zum gewohnheitsmäßigen Maßstab macht. Also muss man die Auffassung kritisieren. Wollte ich jetzt langer Rede, kurzer Sinn sagen, mit deinem Versuch, vom Verstand auf das Gefühl überzugehen, kommst du auf das schiefe Gleis, dass du meinst, weil die Menschen sich so hartnäckig bei ihren falschen Auffassungen aufhalten, muss es eine getrennt vom Verstand wirksame, quasi naturhafte Kraft in ihnen geben, die sie dazu anstachelt. Deswegen kommst du nämlich auf Gefühl. Und ich sage dir, die Gefühle seiner Mitmenschen ruiniert man am besten, indem man mit ihnen in den geistigen Austausch eintritt.